Sozialreferat des AStA für die Einladung, mal wieder in Berlin hier eine Silberlaube was erzählen zu dürfen. Kritik ist das Thema. Kritik, wie sie geht, wie sie nicht geht, insgesamt und heute. Jedermann weiß, die Demokratien halten sich fürchterlich viel darauf zugute, im Unterschied zu anderen nicht-demokratischen Systemen Kritik zuzulassen, Meinungsfreiheit zu schützen, etwas, was als hohes Gut gilt und was in den sogenannten nicht-demokratischen totalitären Systemen, wie es heißt, nicht erlaubt, sondern zum Teil sogar unter Strafe gestellt sein soll. Grund genug, sich das mal ein bisschen genauer anzuschauen, zumal ja auch hierzulande Stimmen laut werden, die sagen, naja, mit der Kritik ist es nicht mehr so weit her, das war früher schon mal anders. Man denke nur an die berühmten 68er Jahre, da gab es noch Kritik, zum Teil Systemkritik sogar. Damit sei es jetzt vorbei. Hinsichtlich der Systemkritik will ich gar nicht widersprechen, ansonsten aber schon. Es ist so, wie die Demokratie von sich selbst sagt, man darf hier seine eigene Meinung haben. Sogar eine kritische ist erlaubt. Ich würde sogar sagen, nicht nur erlaubt, sondern partiell sogar gefordert. Jedermann weiß oder erinnert sich aus der eigenen Schulzeit, da gab es so etwas wie die Erziehung zur Kritikfähigkeit, hierzulande ein anerkanntes Erziehungsziel der Nachkriegsdemokratie. Und von der Erlaubnis zur Kritik behaupte ich, im Unterschied zu anderen Skeptikern wird hierzulande auch kräftig Gebrauch gemacht. Kritik wird geübt, zum Beispiel von Studierenden an der zunehmenden Verschulung des Studiums, von Arbeitern und Angestellten an Löhnen, Gehältern, Arbeitszeiten und Arbeitslosigkeit. Schüler beklagen sich über ungerechte Lehrer, Verdienende über zu hohe oder ungerechte Steuern und so weiter. Umgekehrt beschweren sich auch die kritisierten Unternehmer über zu hohe Lohnforderungen, Politiker über zu geringe Steuereinnahmen, Lehrer über fehlende Motivation bei ihren Schülern und so weiter. Aber, wie Sie wissen, auch Kriege, Armut in der dritten Welt, Flüchtlingsbewegungen, Umweltzerstörung werden kritisch aufs Korn genommen. Gerade jetzt in den letzten Wochen und Monaten vor dem G8-Gipfel in Deutschland. Attac kritisiert die Politik der G8 in vielen Punkten, wird aber auch umgekehrt kritisiert, zum Beispiel von den Veranstaltern des Gipfels als Sicherheitsrisiko kritisiert. Ich habe auch eine Kritik an Acht. Ein paar Parolen werden im Zuge der Darstellung falscher Kritik hier auch zur Sprache kommen. Kritisiert wird also hierzulande immer und überall und eigentlich von fast jedem. Den Menschen, der hierzulande rundum zufrieden mit seinen Lebensverhältnissen ist, den gibt es nicht. Oder ich will mal sagen, kaum. Eigentlich nicht. Fast nicht. Überall entdecken Leute aus allen Berufen, Schichten, Klassen, dass ihre jeweiligen Interessen, vor allen Dingen die aus den unteren Schichten und Klassen, da müssen wir uns ja nichts vormachen, nicht so recht aufgehen und legen Beschwerde ein, kritisieren also diesen Zustand ihrer nicht aufgegangenen Interessen. Neben der Kritik allenthalben, aber auch, wie ich eingangs gesagt habe, allenthalben Lob der Meinungsfreiheit, Lob, dass diese Freiheit zu kritisieren existiert und sogar geschützt wird. An dieser kurzen Einführung fallen mir gleich drei Dinge auf. Finde ich drei Dinge bemerkenswert, die ich mal entwickeln werde, und daraus wird dann die zentrale Frage oder die zentrale These, die ich dann erläutern möchte, deutlich. Das Erste, was ich merkwürdig finde, ist, wenn von Kritik hierzulande kräftig Gebrauch gemacht wird, dann gibt es ja wohl auch viel zu kritisieren. Das wird ja wohl so sein. Wenn alle Welt kritisiert, dann aber würde ich den ganz schlichten Schluss ziehen, noch ohne mir die Kritik im Einzelnen anzusehen, den Charakter der Unzufriedenheit zu erörtern. Dann aber spricht das doch eigentlich gerade nicht für diese Gesellschaft. Und dann ist doch auch umgekehrt ein Lob der Meinungsfreiheit, ein Lob der Freiheit der Kritik gänzlich unangebracht. Um die erste Merkwürdigkeit mal pointiert zuzuspitzen, würde ich sagen, ich finde es merkwürdig, wenn jemand sagen würde, mir geht es echt beschissen, aber ich finde es klasse, dass ich das frei sagen darf. Merkwürdig. Das Lob der Kritik und das ständig kritisiert wird, irgendwie passt das nicht recht zusammen. Die zweite Merkwürdigkeit sehe ich in Folgendem. Bei der allseits und überall durchgesetzten Kritik und dem dann gleichfalls durchgesetzten Lob der Meinungsfreiheit sollte man, könnte man doch meinen, dass die in der Kritik angemahnten Verbesserungen aller möglichen Lebensumstände, gerade, ich mache keinen Hehl daraus, das wird schon im Zentrum stehen, der unteren Klassen und Schichten, erreicht worden sind. Dass eine Abschaffung angeprangerter Missstände erreicht worden ist oder wenigstens teilweise gelungen ist. Dem ist bekanntlich nicht so. Ich möchte fast sagen, im Gegenteil. Denn es hört zum einen das Kritisieren ja einfach gar nicht auf. Wenn aber die angeprangerten Umstände erledigt wären, bräuchte man nicht mehr kritisieren. Dann könnte es einem so gehen wie jenem Urlauber in der, ich glaube, TUI-Reklame ist das, der im Liegestuhl sitzt und ein Engel schwebt am Strand ein, so ein kleiner, kennt ihr vielleicht, und sagt, du hast drei Wünsche frei. Und er überlegt und überlegt und überlegt und dann macht er, erledigt den Engel wie eine Mücke und sagt, ich habe keine Wünsche. Solche Leute find's hier nicht. Die Kritik geht weiter. Daraus schließe ich, dass die angeprangerten Lebensumstände, mit denen Menschen zufrieden sind, eben nicht beseitigt worden sind. Das Kritisieren hört, wie gesagt, nicht auf. Und es verhält sich auch so, da gehört gar nicht viel Überlegung zu, dass die meisten der aufgezählten Kritiken überhaupt nicht neu, sondern altbekannt sind. Seit Jahren wiederholt, ich würde sogar sagen seit Jahrzehnten, wiederholt vorgetragen werden. Viele von ihnen gehören sogar zu einer Art Standardrepertoire kritischer Bürger. Man denke nur an die Beschwerden über die Steuern. Man denke aber auch an die Kritik der Studierenden an Verschulung. Diese Kritik habe ich vor 40 Jahren schon erst selbst vorgetragen und dann kritisiert. Kritik an Einkommensverhältnissen, Kritik an Arbeitslosigkeit, Kritik an Arbeitsverhältnissen, zu viel und zu heftig, Kritik an Umweltzerstörung, Kritik an ziemlich unfriedlicher Welt, Kritik an Armut in der dritten Welt. Das sind doch keine neuen Kritikumstände. Die gibt es doch schon mindestens einem halben Jahrhundert. Natürlich will ich gar nicht verhehlen, kommen auch neue Kritikgegenstände dazu. Hartz IV gibt es noch nicht lange, wird kritisiert, würde ich aber sagen, ohne das näher ausführen zu wollen, das ist nur eine neue Form altbekannter Armut. Wie werden Arbeitslose hierzulande durchgefüttert? Oder die sogenannte Klimakatastrophe? Auch nur eine jetzt neu in die Schlagzeilen geratene Form alter Naturzerstörung, die Marx schon im ersten Band des Kapitals angeprangert hat. Studiengebühren. Zwar ein neuer Gegenstand, aber auch nur eine neue Form altbekannter, ewig bekannter sozialer Selektionsmaßnahmen. Andere Kritikgegenstände, na klar, entfallen. Und zwar nicht, weil die angeführten kritikablen Umstände verbessert, bereinigt worden wären, sondern weil einfach die Umstände nicht mehr existieren. Ja, wenn die DDR weg ist, dann kann man sie nicht mehr kritisieren. Dann kann man nicht mehr sagen, verdammt nochmal immer dieses Warten an der Zonengrenze und die DDR-Bürger keine Reisefreiheit. DDR weg, entfällt es. Da kann man den Maßstab, das hat sich verbessert, anlegen, aber da muss man es, glaube ich, ein bisschen anders betreiben. Dass diese zweite Merkwürdigkeit, Kritik geht weiter, aber die kritikablen Umstände haben sich zu großen Teilen eben gar nicht geändert, dass dies festzustellen ist, liegt nicht daran, dass die Kritik bei den zuständigen Stellen nicht gelandet wäre. Nichts von dieser Kritik wird geheim gehalten, sonst könnte ich nicht so darüber reden und wäre mir auch nicht so sicher, dass jeder hier im Saal wüsste, wovon ich rede. Nein, alle genannten Beispiele sind bekannt, sind öffentlich. Die Adressaten der Beschwerden der jeweiligen Kritik erfahren sie und reagieren auch darauf, wie ich nachher noch entwickeln werde. Also Gehör findet die Kritik schon. Doch scheint zu der jedermann erlaubten Kritik hierzulande dazu zu gehören, dass alle kritisierten Personen und Einrichtungen, ich lasse es mal so ganz offen, deswegen noch lange nicht einsehen, dass ausgerechnet sie etwas an ihrem Verhalten, an ihren Taten, an ihren Sachen, an ihren Werken aufgrund der Kritik zu ändern hätten. So schlicht und bescheiden die Kritik auch ausfallen mag. Fassen wir zusammen eine bescheidene Kritik. Da wollen Leute einigermaßen erträgliche Lebensumstände. Also wenigstens ein Einkommen, von dem sie einigermaßen erleben können und ihre Familie ernähren können. Beschweren sich also über Lohnverhältnisse mit periodischer Arbeitslosigkeit. Jedermann weiß, das findet keinen Anklang bei denen, an die diese Beschwerde gerichtet ist. Sie wird sogar mit Gegenkritik beantwortet, die da heißt, entweder die Leute seien zu faul, seien verwöhnt, hätten sich nicht genug angestrengt, seien nicht leistungswillig oder wenn man Arbeitsplätze schaffen würde, dann ginge das gegen die Rentabilitätskalkulationen und das sei ja auch für den Standort nicht gut und so weiter. Es gehört also zur Kritikerlaubnis hierzulande natürlich auch das Recht der Gegenkritik, selbstverständlich. Und diese Gegenkritik, das Recht auf Kritik Zurückweisung, beruft sich ebenso auf das eigene Interesse, wie diejenigen, die die Kritik anmelden, sich auf ihr Interesse berufen. Das letzte Beispiel hat das ja, glaube ich, deutlich gemacht. Und daraus genau ergibt sich eine dritte Merkwürdigkeit. Also Kritik aller Orten, überall, aus allen Klassen und Schichten auf der einen Seite, Kritik Zurückweisung, Gegenkritik, ebenso bekannt und durchgesetzt. Wenn man nur diesmal festhält, dann könnte man eigentlich mit einer gehörigen Portion Naivität auf den Gedanken kommen, dass es doch dann hier ständig krachen müsste. Hier wird die Kritik geäußert, da wird gesagt, kommt überhaupt nicht in die Tüte, ihr spinnt wohl, ihr Parasiten. Eigentlich müsste doch dann ständig, wenn beide auf dem Inhalt ihrer Kritik insistieren und ihm auch ein bisschen ein praktisches Gewicht beimessen mögen, müsste es doch hier ständig krachen, zumal dann, wenn die Gegenstände der Kritik schon ans Mark dieser Ökonomie und der Politik dieser Demokratie gehen. Und es handelt sich durchaus nicht um harmlose Sachverhalte. Die kommen auch dazu, ganz harmlose Gegenstände der Kritik. Wenn ich aufgezählt habe, angefangen von der Kritik der Studierenden an der Hochschulreform, Kritik von einkommensabhängigen Menschen an ihren Arbeitsverhältnissen und so weiter und so fort, dann sind das schon Verhältnisse, die diese Gesellschaft ziemlich prinzipiell charakterisieren. Wieso kommt es dann nicht ständig zu Streit heftigster Natur, wo die Kritisierten und die kritisierenden Abteilungen, die beide auf ihrem Standpunkt beharren, sich schwer in die Wolle kriegen, es Zoff gibt, es Kämpfe gibt, vielleicht sogar das Leben der Republik zum Erliegen kommt? Passiert nicht. Passiert nicht. Das ist eine Merkwürdigkeit. Kritik wird hierzulande nicht ausgetragen, sondern mit Gegenkritik abgebügelt und trotzdem kommt es nicht zum Knall. Was ist denn da los? Nicht einmal kommt es angesichts dieser dritten Merkwürdigkeit zu Infragestellung von Meinungsfreiheit. Ja, was taugt denn die ganze erlaubte Meinungsfreiheit, die ganze erlaubte Kritikfreiheit, wenn die geäußerten, wenn die frei geäußerten kritischen Meinungen doch sowieso folgenlos bleiben und die Angesprochenen weder einsichtig sind, noch genötigt werden, sich dieser Kritik zu stellen. Die dritte Merkwürdigkeit ist also folgende. Es geht bei aller erlaubten und stattfindenden Kritik und Gegenkritik in dieser Republik alles seinen wunderbaren Gang. Die zentralen kritisierten Umstände bleiben. Die Kritik geht ungerührt weiter, ebenso wie die Gegenkritik weiterhin läuft. Die Interessendifferenzen oder Gegensätze bleiben also gleichermaßen erhalten, und zwar ohne, dass es hier ständig kracht. Der Witz an dieser Merkwürdigkeit, an dieser Zustandsbeschreibung ist, dass offenkundig die Kritiker und Beschwerdeführer auch dann, wenn ihre Kritik ein ums andere Mal zurückgewiesen wird, weder die Geduld verlieren, auf die Idee könnte man ja schon kommen, und rabiat werden, noch die Kritik lassen. Beide Varianten passieren nicht. Weder werden sie rabiat, noch sagen sie, na dann lasse ich die Kritik. Die Beschwerde bleibt ständig. Die Kritik der Schüler an ungerechten Zeugnissen, die Kritik der Gewerkschaften an ungerechter Reichtumsverteilung und Arbeitslosigkeit, die Kritik aller Einkommensbezieher an zu hohen Steuern und so die Kritik an fehlender Chancengleichheit, alles bleibt nach wie vor kritisiert und die Umstände bleiben kritikabel. Und es kracht nicht. Das ist eine komische Geschichte. Es scheint so, als ob in der Form der hierzulande erlaubten Kritik die Kritik und die kritisierten Zustände eine irgendwie geartete Koexistenz eingegangen sind. Die Kritik bleibt ewig, zum Teil ewig die gleiche. Wer mal an alten Traktaten von Gewerkschaften und Arbeiterbewegungen studiert hat, weiß, die Argumente gegen Lohn und Leistung und Arbeitslosigkeit sind dieselben. Naja, es soll einen auch nicht wundern, die Sache ist ja auch dieselbe geblieben. Und die kritisierten Zustände bleiben, dem Prinzip nach unterstreiche ich, auch ewig dieselben. Es ist so, als ob die Kritik, vor allem die von unten, sage ich mal abgekürzt, die kritisierten Zustände gar nicht ernsthaft angreifen würde, gar nicht ernsthaft verändern würde, sondern die kritisierten Zustände als Kritik nur resonierend begleiten würde. Sich also selbst als Kritiker nicht ernst nehmen würde. Das ist ein Schluss, den ich ziehe. Meine Behauptung, die ich jetzt im Folgenden durchführen werde, die ich erläutern werde, heißt, ja, es herrscht durchgesetzt hierzulande eine Form der Unernsthaftigkeit von Kritik. Das ist die Form, die die erlaubte Kritik auszeichnet. Ich kann auch sagen, Kritik in der hiesigen demokratischen Gesellschaft gibt es als ausgesprochen, ich bin mal vorsichtig, schlechte Kritikkultur. So etwas, eine dauerhaft zur Einrichtung, zur geistigen und öffentlichen Einrichtung geronnene, unernste Kritik, verweist darauf, dass hierzulande offensichtlich eine richtige Kritik völlig aus der Mode gekommen ist, wenn sie denn je in Mode war. Dass fast nur noch falsche betrieben wird. Was jetzt die richtige und was die falsche ist, wie dieser Zustand mit den drei Merkwürdigkeiten, diese merkwürdige Koexistenz von Kritik und aufrechterhaltenen kritikablen Zuständen ohne Krach zu erklären sind, das ist das Thema des Vortrags. Ich möchte ins Zentrum stellen die Fehler der Kritik, die hierzulande durchgesetzt sind, bleibe vor allen Dingen bei den Fehlern, die so in der öffentlichen Debatte gemacht werden und werde die ganze Wissenschaftskritik draußen lassen. Ich werde dann nach den Fehlern, die die Kritiker machen, darauf eingehen, wie ihnen geantwortet wird von den Kritisierten und werde dann versuchen, in einem Schlussteil kurz die Merkwürdigkeiten aufzulösen, die ich eingangs eingeführt habe. Ich fange mal etwas prinzipiell an. Der Ausgangspunkt jeder Kritik, jeder richtigen und jeder falschen Kritik, ist die Unzufriedenheit. Ganz schlicht. Da prüft ein Mensch seine eigenen oder fremde Werke und Sachverhalte, mit denen er konfrontiert wird, an seinem Maßstab, dem Maßstab seines individuellen Interesses. Und er stellt eine Differenz fest, ganz schlicht. Die große oder kleine Welt um ihn herum weicht von diesem Interesse ab. Deswegen stellt sich Unzufriedenheit ein. Sei es, um mal mit der kleinen Welt anzufangen, weil das Essen, das man in der Kneipe bestellt hat, nicht schmeckt. Oder in der größeren Welt, weil das Einkommen schon wieder mal gekürzt worden ist. Aber auch, wenn es den Urlaub verregnet hat. Und schließlich, wenn die Regierung mit der Perspektive Arbeit bis 67 aufwartet, all das Gegenstände aus der großen und kleinen Welt, die Kritik heraufbeschwören, die unzufrieden machen. Diese Konstatierung der Abweichung meines individuellen Interesses von den Werken und Sachverhalten und Plänen, mit denen ich konfrontiert bin, das ist so etwas wie die Rohform der Kritik. Ich würde mal pointiert sagen, es ist eigentlich noch keine Kritik, sondern es ist die Rohform oder der Ausgangspunkt jeder Kritik. Der negativ ausfallende Vergleich des individuellen Interesses mit der Welt um mich herum, jener Welt, in der ich meinen Interessen nachgehe, was ich will und das, was da so geboten wird, passen nicht zusammen. zu einer richtigen Kritik, um das gleich am Anfang zu sagen, zu einer Fortsetzung der Feststellung dieses Nicht-Zusammenpassens, zu einer richtigen Kritik, würde dieser Vergleich, diese Feststellung der negativen Abweichung meines Interesses mit den Umständen, überhaupt erst dadurch, dass der Kritiker sich die Frage nach dem Warum ist das eigentlich so stellt. Genauer, wenn er prüft, warum eigentlich die Sache, der Sachverhalt, mit dem er unzufrieden ist, so beschaffen ist, wie er beschaffen ist. So beschaffen ist, dass es bei ihm diese Unzufriedenheit auslöst. Erst dann ginge die pure Feststellung einer Differenz zwischen Interesse und kritisiertem Sachverhalt über in die Form eines begründeten kritischen Urteils über den störenden Sachverhalt. Dann kommt irgendwas raus. Jetzt weiß ich, warum das so ist. Natürlich kann sich bei so einem Prüfverfahren, mein Interesse weicht von den Umständen ab, bei so einem Prüfverfahren auch ergeben, dass nicht der Sachverhalt, auf den ich unzufrieden mit dem Finger deute, das Problem ist, sondern die andere Seite, mein Interesse. Kann durchaus sein. Ein Beispiel: Wer zur Regenzeit in Erwartung eines sonnigen Urlaubs in die Tropen fährt und sich dann über den Regen beschwert, hat sie nicht mehr alle. Da ist sein Interesse einfach zu kritisieren. Spinnst du denn? Das weiß man doch. Zu der Zeit fährt man da nicht hin. Da wäre also nicht der Regen zu kritisieren, sondern in dem Fall in der Tat sein Interesse. Aber wenn ich mich umgekehrt in Schule und Studium angestrengt habe, um ein gutes Zeugnis zu bekommen, dann aber trotz aller Anstrengungen zum Beispiel durchfalle oder ein schlechtes Zeugnis kriege, oder wenn Arbeiter auf die Straße gesetzt werden, die ihre 10, 15, 20 Jahre gearbeitet haben, geschuftet haben, dann gibt es gute Gründe, nicht nur unzufrieden, sauer zu sein. Also ist nicht nur bei der Registrierung der negativen Abweichung, der Enttäuschung, der Differenz zwischen Ziel und Ergebnis zu belassen, sondern nachzufragen, warum es denn bitteschön so ist, dass im hiesigen Schulsystem immer nur circa 30-40% des Abiturs schaffen, hochgegriffen, obwohl sich doch alle von Anfang an bemühen bzw. bemühen müssen. Und warum es so ist, dass hierzulande Massenarbeitslosigkeit zum System der marktwirtschaftlichen Ökonomie dazugehört, obwohl sich niemand, der in der Fabrik einen Arbeitsplatz hat, es leisten kann, sich auf die faule Haut zu legen. Da wären in der Tat die Fragen zu stellen, was ist denn das für eine Sorte Schulsystem? Was ist denn das für eine Sorte Arbeitsorganisation, für eine Sorte Ökonomie, bei der das immer rauskommt? Das wäre der Übergang von der Rohform der Kritik zur eigentlichen Kritik, der also weggeht von dem Befund, das und das finde ich schlecht, zum Urteil, die Sache selbst taugt nichts, muss geändert oder korrigiert oder abgeschafft werden. Das wäre dann die Einleitung des Übergangs von der Äußerung einer rein subjektiven Unzufriedenheit zu einer objektiven Begründung dafür, warum denn die Sache dem Interesse entgegensteht. Und genau bei diesem letzten Übergang von der Rohform zur eigentlichen Kritik tut sich die hiesige gesamte Kritikergemeinde sehr schwer. Entweder, jetzt kommen die beiden Abteilungen, die ich ein bisschen durchgehen will, entweder bleibt es bei der puren Äußerung der negativen Abweichung, der puren Äußerung von negativer Befindlichkeit stehen Da wird dann die Rohform, wie ich es genannt habe, der Kritik schon wie eine Kritik behandelt, sage ich gleich noch was zu, oder es passieren bei der Kritik, wo es tatsächlich darum geht, dass Argumente gebracht werden, Fehler. Und auch auf diese Fehler will ich eingehen. Ich fange mal an mit dem ersten Punkt, Rohform der Kritik als Kritik. Ein bekannter Tour, finde ich ziemlich ärgerlich. Beispiel, neulich im Kino, mein Begleiter oder meine Begleiterin sagt, ich finde den Film blöde. Was sagt das? Der ist unzufrieden oder die ist unzufrieden mit dem Film. Sofern die Äußerung der subjektiven Unzufriedenheit dabei bleibt, ich finde, sagt sie nur etwas aus, nicht über den Film, sondern nur über den Begleiter, der diese Äußerung getan hat. Sagt etwas über ihn und seinen Geschmack aus, aber gar nichts über den Film, den er blöde oder den sie blöde findet. Aha, kann man dann sagen, das ist einer, der mag diese Liebes- oder Action-Szenen nicht. Da wird ein Geh- oder Missfallen geäußert und das kritische Urteil bleibt auf der Ebene der Kundgabe des persönlichen Geschmacks schlicht stehen. Und es unterbleibt von vornherein jede Bemühung, einmal genauer zu überprüfen, ob das Auseinandertreten von der Erwartung, um in meinem Beispiel zu bleiben, an den Film und dem Film selbst, am Film oder an einer komischen Erwartung des Filmbesuchers liegt. Diese Kritik bleibt, das meine ich jetzt ernst und es ist durchaus kein Scherz, diese Form, Rohform als Kritik, der Kritik als Kritik ausgegeben, bleibt eigentlich auf der Ebene der Äußerung des Kleinkindes stehen. Das Kleinkind schreit, wenn ihm etwas nicht passt. Bäh, ich will keine lauwarme Milch. Bäh, ich mag keine Liebesszenen im Film. Bäh, ich mag keine Dingsbums. Oder theoretisch formuliert das Ganze. Ändert aber an der Sache nichts. In dieser Kritik, ich finde, treten die geäußerte Absicht, eine Kritik zu formulieren, der Ausgangspunkt ist ja eine Unzufriedenheit, und die Durchführung der Kritik völlig auseinander. Es bleibt schlicht stehen bei der Selbstdarstellung einer subjektiven Befindlichkeit, beim vorbegrifflichen Genörgel, beim geschmäcklerischen Resonieren. Kein Wunder, dass deswegen diese Sorte Kritik auch zwangsläufig, praktisch, folgenlos bleiben muss. Wer so seine Befindlichkeit in der Kneipe, im Kino oder sonst wo äußert, der kann zwar im Kino aufstehen und gehen, der kann aber genauso sitzen bleiben und den Film dauerhaft mit der selbstdarstellerischen Demonstration seines guten oder anderen Geschmacks sehr zum Ärger der Umsitzenden begleiten. Beides ist möglich. Beides kann er machen oder lassen. Er wollte ohnehin nicht mehr als nur, ich finde, seine eigene Befindlichkeit äußern. Er wollte über seine Person etwas vermelden. Der kritisierte Film hat sich da im Prinzip längst rausgekürzt. Kritik mündet dann in Formen der Selbstdarstellung, der die kritisierte Sache oft nur äußerliches Material ist. Ich finde bescheuert. Soweit zum Ersten. Rohform wird als Kritik ausgegeben, mündet in nichts anderes als in Selbstdarstellung. Jetzt zu den Fehlern, die hierzulande beim Kritisieren gemacht werden und die ich verantwortlich machen möchte für diese merkwürdige Koexistenz, die ich in den drei Merkwürdigkeiten am Anfang genannt habe. Wenn ich von Fehlern spreche, dann sage ich, da geht es schon darum, über die pur geäußerte Unzufriedenheit, über das Finde, ich finde, hinauszugehen und irgendein Argument hinzuzufügen, das in irgendeiner Weise die kritisierte Sache betrifft. Ich habe mir drei Abteilungen von Fehlern rausgesucht, die bekannt sind. Ich bin mir sicher, dass sie hier auch verbreitet sind. Die drei bekannten Abteilungen, es gibt noch mehr, heißen un als miss. Ungesozial, ungerecht, unverantwortlich, unmenschlich ist die erste Abteilung. Ich als Lehrer, ich als Arbeiter, ich als Student und so weiter. Und Missbrauch, Missmanagement und so weiter, was alles darunter fällt. Ich fange mit dem ersten, mit dem Un an. Undemokratisch, unsozial, ungerecht. Wem an dieser Stelle schon einfällt, dass das das Muster der Kritik ist, mit dem Attack auf die G8-Gipfel losgeht, liegt richtig und kann sich ruhig schon merken, dass es eine Form der falschen Kritik ist. Ich führe es mal durch, nachher kommen noch ein paar Beispiele von Attack. Ich nehme mal ein Beispiel, ein bekanntes Beispiel. Frauen, die auf einem Arbeitsplatz, auf dem auch Männer arbeiten, weniger Lohn für gleiche Arbeit als die Männer bekommen, fordern höhere Löhne mit dem Argument, das sei ungerecht. Vielleicht auch, das sei sozial ungerecht. Dasselbe, wenn Ossis sich über Arbeitsverhältnisse oder Sozialverhältnisse beschweren, weil sie da weniger kriegen als gleichgelagerte Wessis. Auch dort heißt es ungerecht, unsozial und so weiter. Was hat es damit auf sich? Wohlgemerkt, der Ausgangspunkt bei diesen Frauen, die sich über die ungleiche Bezahlung an gleichen Arbeitsplätzen beschweren, der Ausgangspunkt von denen ist nicht ein Gerechtigkeitsfanatismus, sondern die wollen einfach mehr Kohle, ganz klar. Ist auch unmittelbar einzusehen. Das beste Beispiel oder der beste Beleg dafür, dass es sich so verhält, ist, wenn Sie, nehmen wir mal an, oder wir können auch die Männer nehmen, mehr als andere am gleichen Platz kriegen würden, würden Sie nie sagen, das ist ungerecht. Eindeutig. Gerechtigkeit ist nur die Verkleidung des Ärgers über weniger oder vielleicht sogar zu wenig Lohn. Also der Ausgangspunkt ist Unzufriedenheit mit Lohn. Jetzt geht es nicht so weiter bei Ihnen, in dieser Beschwerde. Warum ist denn das bitteschön so, dass an gleichen Arbeitsplätzen Männer hierzulande mehr verdienen als Frauen? Woran bemisst sich eigentlich hier Lohnhöhe? Was sind eigentlich die Kriterien, nach denen hier über Lohnhöhe entschieden wird, wenn das dabei rauskommt? Nein, das wäre der Übergang zur richtigen Kritik. Stattdessen ist die Kritik fertig mit dem Befund, das ist ungerecht. Die Beschwerde, der Lohn ist zu wenig, der reicht mir nicht, kriegt jetzt einen moralischen Stempel verpasst. Ungerecht. Einen moralischen Titel verpasst. Warum eigentlich? Warum lassen Sie es nicht dabei zu sagen, es ist zu wenig, wir wollen mehr Ausschluss? Warum ungerecht? Jedermann weiß es. Weil, wenn man mit der Forderung nach mehr Geld zugleich auf die Abweichung von angeblich gültiger Moral, Gerechtigkeit ist ja einer der höchsten moralischen Titel hier, verweist, dann denken sich die Fordernden, muss diese Forderung doch einleuchten. Das ist der Gedanke. Einfach nur sagen, ich will mehr Kohle, da käme man glatt, würde man glatt konfrontiert mit dem Vorwurf Egoismus, Materialismus und so weiter. Also hat man sich hierzulande angewöhnt, das eigene Interesse moralisch zu verkleistern. In der Hoffnung, dann würde was draus, weil doch jedermann weiß, diese Moral gilt hierzulande. Es ist also mit der moralischen Verwandlung des Ausgangspunktes, mit der moralischen Verkleidung des Ausgangspunktes, nicht nur der Ausgangspunkt verwandelt, um die Ecke gebracht, Weil jetzt die Forderung für sich genommen gar nicht mehr Einkommen, mehr Lohn, sondern nur noch gerechte Verhältnisse einklagt. Und es ist zugleich damit auch die Sache selbst. Der Lohn, die Lohndifferenz, verwandelt, in was anderes verwandelt. Das ökonomische Interesse des Unternehmers, der denen das, den Männern das zahlt und den Frauen das zahlt, das muss sich ja auf ein Interesse zurückführen. Was ist ja, wenn die Frau, wenn die Unternehmer, Unternehmensleitung von einer Frau wäre, in Händen einer Frau wäre, wäre es ja kaum anders. Das ökonomische Interesse des Unternehmers an der Senkung der gesamten Lohnsumme, wovon das nur eine Technik ist, wird in das moralische Problem, das sei doch ungerecht, verwandelt. Als würde es in den Betrieben nach dem Maßstäben von Gerechtigkeit zugehen. Als müsste man die Unternehmer nur darauf verweisen, hey, das ist doch ungerecht. Und schon müsste es ihnen wie Schuppen von den Augen fallen, die sagen, stimmt, so geht's nicht weiter. Das ist nicht um Gerechtigkeit, sondern um, wie nennt man das, Gewinninteresse, Profit, Wachstum etc. geht, ist ja, glaube ich, klar. Es handelt sich also bei dem moralischen Vortrag der Kritik um eine Verharmlosung des Gegners und der Sache. Verharmlosung, weil dort, wo ein offenkundiger Gegensatz in der Lohnfrage existiert, eine Interessenidentität implizit unterstellt ist. Als ob es beiden Seiten doch eigentlich nur um Gerechtigkeit zu gehen hätte. Eigentlich müssten doch die, die uns weniger zahlen, doch genauso an Gerechtigkeit interessiert sein wie wir. Was kommt dabei raus? Ich habe so einen Streit mal in Bremen bei Daimler-Benz erlebt, nicht in der Fabrik, sondern außerhalb der Fabrik, wo der Unternehmer alle Männer auf den Lohn der Frauen runtergestuft hat. Ganz gerecht. Das war gerecht jetzt. Dass diese Sorte Bedienung der Gerechtigkeit der Frauen natürlich nur die weitere Durchsetzung seines Interesses an Absenkung der Lohnsumme ist, ist klar. Aber die Frauen standen blöd da. Ihre Unzufriedenheit ist natürlich geblieben, weil der Ausgangspunkt war doch mehr Geld. Und sofern die Unzufriedenheit da war, muss man auch sagen, ist natürlich auch ihre moralische Tünche auch nur geheuchelt, auch nur instrumentell, auch nur Vehikel, um vielleicht da was rauszukriegen, passt nicht, haut nicht hin. Spätestens hier könnten alle diejenigen, die mit Gerechtigkeit argumentieren, darauf kommen, dass es sich dabei um eine falsche, um eine untaugliche Kritik handelt. Man sollte sich von der Gerechtigkeitsmoral gänzlich verabschieden, weil jeder hergestellte Zustand von Gerechtigkeit, der die Gleichheit zwischen zwei Größen postuliert, zugleich die Ungerechtigkeit zwischen anderen Größen notwendigerweise nach sich zieht, dass alle diejenigen, die Gerechtigkeit reklamieren, sich so mal sofort anhören müssen, dann ist es aber nach folgender Hinsicht ungerecht. Also in anderen Fällen sagt der Unternehmer, es ist zwar die gleiche Arbeit, die er leistet, aber die schaffen am selben Arbeitsplatz so und so viel mehr, ob es stimmt oder nicht, ist völlig egal, so und so viel mehr, deswegen wäre es völlig ungerecht, wenn ich euch den gleichen Lohn zahlen würde. Jede Gerechtigkeit ist notwendigerweise auf der anderen Seite immer Ungerechtigkeit, das will ich nicht weiter vertiefen. Mir fällt bloß ein, an der Stelle, vielleicht für einige von euch nicht ganz unbekannt, in der Arbeiterbewegung gab es in Sachen Lohnforderung auch jahrzehntelang Gerechtigkeitsforderungen. Ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk. Da ist reklamiert worden, wir möchten für unsere Leistung einen gerechten Lohn. Ich will das mal nicht vertiefen. Und dann haben sich mit Unternehmern gestritten, das geht bis heute in den Tarifrunden so weiter, was denn jetzt nun eigentlich der gerechte Lohn ist, welcher Lohn denn bitteschön der Leistung entsprechen würde. Übrigens wurden früher dafür in der Tat Kämpfe geführt. Der berühmte Deutsche Karl Marx hat sich heftig dagegen gewehrt und hat gesagt, ihr spinnt, ihr spinnt. Es ist nicht die Frage, dass der Lohn falsch berechnet ist, der euch das Leben schwer macht, sondern es ist das Lohnsystem, was euch das Leben schwer macht. Das ist sein Hinweis auf die Frage, warum ist denn das so? Die Arbeiterbewegung, die Gewerkschaften bis heute haben gesagt, der Lohn ist falsch berechnet. Und Marx hat gesagt, nichts da falsch berechnet. Das Lohnsystem ist notwendigerweise so geartet, dass ihr immer die Angeschissenen seid. Das will ich nicht weiter ausführen, das kann man bei Marx nachlesen oder entsprechenden Schulungen machen. Das steht jetzt bloß dafür, wie an der Stelle die Warum-Frage eigentlich hätte weitergehen müssen. Den Frauen hätte es einfallen müssen. Wenn der uns so kommt, dann ist das offensichtlich mit der Lohnlogik hierzulande vereinbar. Entweder, dass er den Lohn der Männer runtersetzt oder er sagt, die schaffen mehr. Dann ist uns aber doch gar nicht geholfen. Wie ist dieses Lohnsystem eigentlich beschaffen, dass ständig uns, übrigens den Männern dann gleichermaßen, nicht jenes Einkommen zukommt, mit dem wir einigermaßen leben können? Und da hat der Marx halt gesagt, ja Leute, da müsst ihr ein bisschen tiefer buddeln. Gerechtigkeitsfragen helfen euch da nichts. Der zweite Fall. Jetzt habe ich un an einem Fall, jetzt kommen wir zu als. Ein bisschen ähnlich geht es, aber mit einem kleinen logischen Fortschritt zu, geht es zu, wenn die Kritiker nicht die Moral als Berufungstitel führen, nicht die Moral als Argument führen, sondern ihre Rolle in der Gesellschaft. Wenn sie also jede Forderung, die der Unzufriedenheit, die sie haben, ergänzen um dieses Ich als, wir als Arbeiter, können uns doch die Arbeitszeitverlängerung nicht gefallen lassen. Telekom jetzt. Wir als Lehrer können uns doch jene Sorte zusätzlicher Arbeitserschwernis nicht gefallen lassen. Wir als Ärzte, wir als deutscher Mittelstand, wir als Bauern, wir als Studenten oder heute sogar, die Parole ist wahrscheinlich euch noch geläufig, weg mit Hartz IV, das Volk sind wir, ist auch nichts anderes als diese Als-Formulierung. Wir als Volk haben doch wohl das Recht, einer anderen Berücksichtigung einzufordern, als ausgerechnet, dass ihr uns mit Hartz IV bedient. So, was hat es damit auf sich? Das ist insofern ein kleiner Fortschritt in der Logik des Fehlers der Kritik, als hier der Gegensatz des Kritikers zum kritisierten Objekt von ihm selbst von vornherein unter einen Vorbehalt gestellt wird. Meint Folgendes. Wir als Arbeiter müssen uns diese Arbeitszeitverlängerung nicht gefallen lassen. Heißt ja, die Arbeitszeitverlängerung ist gar nicht für sich kritikabel, sondern nur, sofern sie Arbeiter betrifft. Arbeiter betrifft, die so etwas wie ein fleißiges, strebsames Arbeiterleben hinter sich haben und die deswegen so eine zusätzliche Schikane nicht verdient haben. Das ist die Behauptung. Hier wird also implizit Bezug genommen auf angebliche besondere Verdienste, die aus der Rolle des jeweiligen, der jeweiligen Berufsgruppe oder ich sage jetzt besser mal Stand, des Standes mit der entsprechenden Bedeutung in der Gesellschaft abgeleitet wird, gemessen an denen so etwas wie die Arbeitszeitverlängerung oder ähnliches eine Zumutung darstellen, wo wir uns doch so aufopfern für das Allgemeinwohl, wo wir doch die Wachstumsgaranten sind, wo wir doch, kennt ihr von euren Eltern in Russland, Deutschland aufgebaut haben. Da kann man uns doch jetzt nicht arbeitslos machen. Und so weiter und so fort. Nichts als Standesdenken bestimmt diese Sorte falscher Kritik, in der sofort der Übergang, das merkt man im Tonfall auch, von der Kritik zum Beleidigtsein liegt. sind sie beleidigt. Und wer beleidigt ist, übrigens große Teil der Arbeiterbewegung, die heute Einwände machen, tragen Argumente dieser Art als Beleidigung vor. Wir doch, wie kann man uns das zumuten? Und wer beleidigt ist, der will am Betrieb, an der Schule, Beispiel Arbeitszeitverlängerung, ohnehin nichts mehr ändern, sondern macht sofort alles weiter mit. Erste Fassung der Koexistenz. Sofort alles weiter mit. Im Bewusstsein, dass er doch eigentlich im Recht ist. Und der Betrieb, der Staat, die Schule im Unrecht ist. Er hat sich eigentlich mit dieser Sorte von Standesbewusstsein geprägten Kritik nur eine andere Haltung zum kritisierten Sachverhalt zugelegt. Der Sachverhalt bleibt der, der ihm Ärger bereitet. Und er macht ihn mit im Bewusstsein, dass er Recht hat und die anderen Unrecht. Das hilft. Erneut unterlässt er in dieser Variante die Frage nach dem Warum. Warum macht der Betrieb und der Staat das? Danach wird erneut nicht gefragt. Immer nur wird gesagt, das darf er mit mir doch eigentlich nicht tun. Eine obendrein auch noch sehr alberne Feststellung, weil er tut es ja gerade. Zu all dem, was die mit einem anstellen, sagen, es darf er nicht. Und die Gegenseite macht es ungerührt weiter, ist nichts anderes als das Insistieren auf einem psychologischen Rechtstitel, bei dem man sich dann einigermaßen ausruhen kann, der aber an den Verhältnissen nichts ändern soll. Letzte Variante. Jetzt habe ich als, jetzt kommt Miss. Studierende, nehmen wir mal ein Beispiel davon. Studierende gegen Studiengebühren. Da hat man Argumente der folgenden Art gehört. Wir sind gegen Studiengebühren, weil da bleiben die Studenten aus, die Deutschland doch braucht. Was sich in den ersten Varianten schon implizit angedeutet hat, kommt hier, wie ich meine, in Reinform zum Ausdruck. Hier wird als Begründung der Kritik, in dem Fall an Studiengebühren, auf ein angebliches Interesse deutscher Bildungspolitik verwiesen, das durch die Einführung der Studiengebühren selbst schwer unter die Räder kommen würde. Das könnt ihr doch nicht machen, dann bleiben doch die Studierenden aus, in ihr Studiengebühren einfach, die ihr doch haben wollt. Also liegt doch hier eine Interessenkoinzidenz vor, heißt die Behauptung. Die Logik, die hier richtig offenkundig zum Argument gemacht wird, nicht nur von mir erschlossen, sondern das zentrale Argument ist, heißt, mein Interesse als Student, ich nehme jetzt nur dieses Argument raus, ich weiß, es gibt ganz viele andere auch noch, mein Interesse ist gar nicht allein meines, sondern ist auch das Interesse der staatlichen Bildungspolitik. Es wird also hier im Argument der Gegensatz zwischen dem Interesse der Studierenden, denen die Studienfinanzierung zusätzlich erschwert wird, und dem Gebührenbeschluss der Bildungspolitik gleich ganz von vornherein geleugnet. Dabei war auch er der Ausgangspunkt der Beschwerde. Die haben nicht die Studenten gefragt, wollt ihr? Und da haben die Studenten gesagt, nein. Und dann hat der Staat gesagt, naja, wir sitzen ja alle in einem Boot, dann lassen wir es. Sondern die Beschwerden sind ja deswegen zum Teil auf die Straße gegangen, weil der Staat sich nicht drum gekümmert hat. Dennoch wird aus dem Argument hier, aus dem Gegensatz, eine von den Studenten behauptete, von vornherein unterstellte, aber auch hier natürlich wiederum überhaupt nicht überprüfte Interessenidentität zwischen den Studierenden und der Bildungspolitik. Es wird wie ein Missverständnis vorgestellt. Es muss doch ein Versehen sein von euch. Habt ihr denn die Auswirkungen gar nicht bedacht? Das könnt ihr Bildungspolitiker doch selbst gar nicht wollen. Das könnt ihr doch nicht wollen, ist natürlich gleichbedeutend mit der Erfindung eines staatlichen Interesses, in Sachen Hochschulreform, weil die machen es ja. Die machen es ja. Auch hier wiederum nicht die Frage, warum machen die es, sondern das können die eigentlich nicht machen. Das, was die wollen, wird theoretisch nur konfrontiert mit dem Hinweis, das könnten die eigentlich gar nicht wollen. Eine Form der Albernheit, die eigentlich gar nicht theoretisch zu nennen ist. Warum der Staat das Gegenteil an Reform betreibt, als was die Studierenden unterstellen, wird wiederum nicht ermittelt. Es werden Interessen unterstellt. Es ist eine Form der idealistischen Argumentation. Gar nicht zu prüfen, was wollen die eigentlich mit der Reform. Sondern ich erfinde mir Interessen aus dem Bedürfnis, auf jeden Fall mein Argument wasserdicht zu machen, indem ich eine Interessenidentität reklamiere. Das ist der dritte Fehler, in dem diese in der Kritik existierende Koexistenz mit denjenigen, die für das Kritisierte verantwortlich sind, schon zum zentralen Gegenstand der Begründung wird. Ich fasse mal diesen ersten Teil zusammen. Die Nichtkritik, also diese Rohform, die sich als Kritik vorträgt, ich finde, und die drei falschen Varianten von Kritik, die ich jetzt genannt habe, es gibt noch mehr, haben zweierlei Sachen gemeinsam. Erstens, alle stellen die entscheidende Frage nach dem Warum. Warum ist die Sache so beschaffen, dass sie meinem Interesse widerspricht? Nicht. Und das Zweite ist, dass sie jedes Argument, was sie bringen, gleich als Bemühen um Berechtigung der Kritik vortragen. Unalsmiss. Ich finde sogar, dass das Erste, ich finde, im Nachhinein auch noch unter diesen Berechtigungslogik fällt. Das ist halt, das findet man halt hierzulande sehr häufig, dass die Menschen auf ihre eigene Subjektivität als den höchsten Berechtigungstitel verweisen. Mit mir doch nicht. Diese Sorte Einbildung, gerade der Ohnmächtigen, ist eine verbreitete Dummheit, die man lassen sollte. Dass dieser Berechtigungstitel, dass diese Tour der Berechtigungsargumentation, das Bemühen, die Kritik mit Berechtigungen, die bei der Gegenseite ankommen sollen, zu garnieren, Kritik als Form von Devotheit vorträgt, muss ich nicht extra sagen. Devotheit insofern, als sie ja immer sagen wollen, wir mit unserer Kritik verweisen euch doch nur auf etwas, was ihr eigentlich auch wollen müsstet. Verweist also auf die Identität eines Interesses. Kritik als Form eines devoten Idealismus. Idealismus, weil das sind alles erfundene Identitäten. Die Sache spricht ja dagegen. Das weiß man ja.
Warum sagt man nicht direkt, ich will?
Ja, ist die gute Frage. Ich habe vorhin eine erste Antwort versucht, warum man das nicht macht. Weil hierzulande jeder, der sagt, ich will das und das und ich habe dafür einen Grund, der liegt darin, mit dem und dem Geld komme ich nicht aus oder mit der und der Arbeitsorganisation ruiniere ich meine Gesundheit oder mit der und der Studienorganisation komme ich nicht zum Lernen, weil dieses pure Insistieren auf dem Interesse hierzulande als unmoralisch gilt. Egoismus, Materialismus und dann bist du bei Materialismus schon gleich bei Kommunismus. Ich weiß, wovon ich rede. Das als erste Antwort drauf. Ich habe es schon am Anfang gesagt, ich komme jetzt zum zweiten Teil. Der Kritikkultur entspricht eine Kultur der Gegenkritik. Entspricht eine Kultur der Kritikzurückweisung. Wenn ich sage, entspricht, behaupte ich damit, ja, die Kritik und die Gegenkritik, die sind irgendwie kongenial. Oder um ein Bild zu gebrauchen, wie der Kritiker in den Wald ruft, so schallt es von dem Kritisierten zurück. Die Fehler, die die Kritik macht, werden ihm sozusagen von den Kritisierten als seine Quittung präsentiert. Und weil er sie mit der Zurückweisung, die eigene Kritik, als Quittung präsentiert bekommt, deswegen zieht die Zurückweisung auch so häufig. Es werden ja dieselben Argumente benutzt. Ich werde es gleich mal vorführen. Deswegen überzeugt die Gegenkritik auch so häufig. Das Beispiel mit den Frauen, ja, die Frauen sind sprachlos, wenn gesagt wird, jetzt habe ich Gerechtigkeit hergestellt, indem ich die Männer runtergestuft habe. Das ist so ein Beispiel. Machen wir es mal durch an den drei Punkten, noch ein paar Beispiele. Das meiste ist, glaube ich, deutlich, schon so. Wer etwas einfach nur uncool oder blöd oder sonst was findet, naja, und das in den Wald ruft, der darf sich nicht wundern, wenn es aus dem Wald herausschallt, ich finde es aber geil. Da wird ihm ein schlicht der andere Gesprächs-, der andere Geschmacksstandpunkt entgegengehalten. Eine unselige Nonsensdiskussion schließt sich an. Damit kann man ganze Abende in der Kneipe füllen. Argumentlos einfach Geschmacksfragen sich um die Ohren hauen. Das geht sogar manchmal bis zur Prügelei, von der man am nächsten Tag dann zu Recht nicht mehr weiß, worum sie eigentlich gegangen ist. Subjektiver Befund versus subjektiven Befund. Da darf denn jeder zufrieden sein, der Kritiker, weil er seine kritische Meinung sagen durfte, obwohl natürlich die kritisierte Sache so geblieben ist, wie sie war, und desgleichen der Konterkritiker, der auch seine subjektive Gegenmeinung absondern durfte. Dass so etwas übrigens auch in Form von ich meine und ich finde in Universitäten Einzug gehalten hat, ist, sachgemäß. Eine Universität, die ihre Wissenschaft pluralistisch organisiert, gerade in Geisteswissenschaften, darf sich nicht wundern, wenn ihre Studenten auch nur sagen, ich meine, und fürchterlich beleidigt sind, wenn ich denn sage, falsch. Und sagen sie, ich meine doch bloß. Und ich sage, ja, das interessiert mich nicht, dein Argument ist falsch. Naja, sind sie halt beleidigt, kann ich auch nichts machen. So, Abteilung ungerecht. Ungerecht, unsozial, undemokratisch. Wer etwas ungerecht, unsozial findet, muss sich darauf einstellen, dass er gleichfalls mit dem identischen moralischen Maßstab ausgekontert wird. Habe ich ja vorhin gesagt, kann ich schnell erledigen. Wer die Lohnsenkung als ungerecht anprangert, der darf dann eben hören, dass diese Lohnsenkung, ich nehme ein anderes Beispiel, deswegen fürchterlich gerecht ist, weil doch in allen anderen Abteilungen der Gesellschaft auch ständig gesenkt wird. Die Rente wird gesenkt, das BAföG wird gesenkt, die Sozialleistungen werden gesenkt. Da können doch die Arbeiter nicht protestieren, nur weil bei ihnen auch der Lohn gesenkt wird. Das ist doch nur gerecht. Jede Gerechtigkeitsforderung, habe ich ja vorhin schon gesagt, lässt sich mit einer Gerechtigkeitsforderung widerlegen. Da muss bloß ein anderes Verhältnis dann dafür ins Feld führen. Die Berufung auf den ehrenwerten Stand, dem bestimmte Härten doch nicht zuzumuten seien, als Lehrer, als Student, als Arzt, als Arbeiter oder als ganzes Volk, lässt sich lässig damit auskontern und wird damit auch ausgekontert, dass gerade auf die Verdienste, mit denen die Stände die Zumutungen zurückweisen, Bezug genommen wird. Und zwar folgendermaßen, wer das Privileg erhalten hat, zu so einem Stand zu gehören, es wird dann gleich als Privileg hierzulande für das Wachstum etwas beitragen zu können, hierzulande die Kinder verdummen zu dürfen und so weiter. Wer dieses Privileg erhalten hat, also zu diesem Stand gehört, der sich um das Allgemeinwohl verdient macht, Der kann doch nicht einfach ankommen und sagen, es geht mir um mein Privatwohl. Das ist doch unmöglich. Stand heißt doch gerade, ich berufe mich auf meine Leistungen für das Allgemeine. Dem muss man sagen, ja, du als Diener des Allgemeinwohls, das ist doch gerade das, was dein Privileg auszeichnet. Hast dich gerade darin zu bewähren, dass du die nächste Arbeitszeitverkürzung, die nächste Lohnsenkung und so weiter und so fort hinnimmst. Das ist doch gerade dein Job als Stand. Damit hast du doch gerade angegeben, in der Vergangenheit haben wir das alles gemacht, wir als Arbeiter. Und die Gegenantwort heißt, jetzt willst du es nicht mehr machen? Blöd. So wird es ausgekontert. Ganz schlicht. Und schließlich jene letzte Form des devoten Idealismus, der die Amtsführung von Politik und Ökonomie immer nur am Amtsmissbrauch oder an der Amtsverfehlung kritisiert. Also von vornherein sagt, das Amt ist in Ordnung und die Zwecke sind in Ordnung, aber ihr macht's falsch. Dem wird gerade auf der Grundlage dieser behaupteten Identität, wir wissen und wir sind auch damit einig, dass ihr eine Politik macht, die nur für das Allgemeinwohl da ist. Der muss sich sagen lassen, dass er als Kritiker die Probleme des Amtes, mit denen er argumentiert, doch wohl nicht richtig einschätzt. Er hat ja auch noch keine praktische Erfahrung im Amt. Er ist doch erst studierendes, angehendes Mitglied der Elite und gehört noch nicht zur Elite. Also wird ihn unter Berufung auf die Identität des Zweckes der angehenden Amtsträger in der gesellschaftlichen Elite gesagt, hey Leute, einverstanden, ihr gehört dem nicht zu uns, aber macht euch mal nichts vor, wie das Amt hier beschaffen ist. Da müsst ihr rechnen mit einer Vielzahl von Problemen, die ihr alle nicht seht. Eure Forderung ist denn, jetzt kommen die Antworten, die sich alle aus der Logik der Gegenkritik der Amtsträger ergeben. Kennt man, unrealistisch. Oder sie ist nicht finanzierbar. Ist auch wieder nicht finanzierbar. Ja, wo sollen wir das Geld hernehmen? Oder sie ist ungerecht, wie ich schon vorhin gesagt habe. Oder sie ist undemokratisch. Kann auch sein. Sonderberücksichtigung für Bestimmte, eben Studierende, kann doch nicht sein. Etc. Auch hier wird dem nur zurückgegeben, was der idealistische, devote Maßstab der Kritik ist. Gemeinsam ist diesen Formen der Zurückweisung, also spiegelverkehrt, dass auch sie natürlich gar keine Urteile über die Kritiker und ihre Beschwerden sind, sondern, wie ich gesagt habe, die kongeniale Quittung für die falsche Kritik. Wo der Kritiker nur seine Berechtigung vorträgt, seine Berechtigung zur Kritik, da ist der Kritisierte auch nur gehalten, die Titel der Berechtigung mal ins Frage zu stellen und kann damit mit dem Kritiker einen munteren Dialog führen, der allerdings immer so ausgeht, dass natürlich diejenigen, die kritisiert sind, und das sind zum großen Teil dann eben, bleiben wir in der großen Welt, Politiker, Unternehmer und so weiter, am längeren Hebel sitzen und deswegen allein schon die Berechtigung mit guten Gründen zurückweisen können. Jetzt soll es allerdings auch Ausnahmen geben. Jetzt soll es auch Ausnahmen geben in der Kritik. Wer sich zum Beispiel als Kritiker von Sachverhalten, die sein Interesse schädigen oder fremde Interessen schädigen, nicht darauf einlässt, nicht auf dieses Berechtigungsgetue einlässt. Wer vielmehr mit richtiger Kritik in die Öffentlichkeit tritt, Also begründet, warum es bei Arbeitslosigkeit, die eingetroffen hat, das Management nicht an rationeller Planung hat fehlen lassen, dass daran auch nicht die Ausländer schuld sind oder das Ausland oder eine fehlende staatliche Investitionsbereitschaft oder sonst irgendwas, sondern wer sagt, die Arbeitslosigkeit folgt ganz schlicht einem Interesse von Unternehmen, in diesem Fall staatlich sogar angeleitet, wie sie mit Lohnsenkungen oder Senkungen der gesamten Lohnsumme den Preis ihrer Waren senken können, um damit auf den Märkten die Konkurrenz auszustechen. Also handelt es sich bei Arbeitslosigkeit, jetzt mal abgesehen von Krise, nur die konjunkturelle Arbeitslosigkeit, um ein notwendiges Produkt dieser hübschen Marktwirtschaft. Wer so anfängt und so argumentiert, wie ich es eben ganz kurz vorgestellt habe. Also wer mal kurz gesagt sagt, Leute, ihr kommt, wenn ihr Fragen des Lohns und der Arbeit und der Arbeitslosigkeit angreift, da kommt ihr nun mal nicht um, wie heißt das immer so schön, die Systemfrage herum. Auch wenn man das nicht so sagt, kriegt so ein Kritiker in der Öffentlichkeit sofort immer wieder dieselbe Antwort. Wo bleibt denn deine Alternative? Diese Kritik gilt nicht als konstruktiv, sie gilt gelegentlich sogar als polizeiwidrig. Die meisten meiner Vorträge, wenn ich sie geendet habe, münden sofort in diese Frage. Was ist denn deine Alternative? Ist klar, die darf jetzt nicht mehr kommen. Wenn ich jetzt fertig bin, darf das nicht mehr kommen. Wenigstens, wenn die Kritik einleuchtet, die ich jetzt vortrage. Das ist der Hinweis der konstruktiven Kritik als Imperativ. So wird mit richtiger Kritik oder diejenige, die sich darum bemüht, der Warum-Frage, warum ist es so, dass diese und jene Abteilungen mein Interesse schädigen, nachgeht, gekontert. Das ist nicht konstruktiv. Verbinde doch bitteschön deine Kritik mit einem Verbesserungsvorschlag, sonst höre ich sie mir gar nicht erst an. Ein neuer Berechtigungstitel. Die ist kurz vor dem Sprung zum Konstruktiven. Kleinen Moment, ich werde das gleich an Attac deutlich machen. Ja? Weil die diesen Übergang immer sofort machen. Kleinen Moment, das ist genau an der Stelle, deswegen ist die Frage, passt hier wunderbar rein. Also, wie ein neuer Berechtigungstitel zum Mundtotmachen von Kritik, die sich tatsächlich um Argumente bemüht, kommt es daher. Was ist von diesem Imperativ zu halten? Kritik muss konstruktiv sein. So lernt man es auf dem Gymnasium und nicht nur dort. Um es gleich vorweg zu sagen. Natürlich ist konstruktive Kritik manchmal vernünftig und angemessen. Kommt auf die Sache an. Ein Beispiel. Wenn in der WG das mit dem Abspülen oder mit dem Müll runtertragen nicht funktioniert, würde ich sagen, liegen alle diejenigen falsch, die Systemfrage aufmachen. Da muss man halt eine konstruktive Alternative machen, wie man das mit dem Abwaschen und mit dem Müll runterbringen anders organisiert. Das liegt schlicht daran, jetzt sage ich das Theoretische daran, das liegt schlicht daran, dass, davon gehe ich jetzt mal aus, alle diejenigen, die in dieser Wohngemeinschaft sind, sich in dem Zweck einig sind, dass so alle 4 bis 6 Wochen mal abgewaschen werden muss und dass es folglich nach einem besseren Weg zu suchen gilt, diesen gemeinsamen Zweck zu realisieren. Aber jetzt bringe ich ein Beispiel, ein Gegenbeispiel, von dem ich von vornherein sage, aufpassen, das hat was Heikles, ich bringe es aber, weil es so schlagend ist. Konfrontieren Sie mal, und sei es auch nur im Spiel, einen Kritiker der Judenverfolgung, einen Kritiker des Holocaust, mit der Forderung, die der sofort einem Menschen um die Ohren hauen würde, der eine Kritik bringt, die ihm nicht gefällt. Nämlich mit dem Hinweis, und was ist deine Alternative zum Holocaust? Merkt man, ne? Schlagen, da kann man nicht deutlich machen, dass der Imperativ der konstruktiven Kritik von vornherein, bevor man sich die Sache, die da kritikabel ist, überhaupt angeschaut hat, sich mit dem Zweck der Sache einverstanden erklären soll und nur noch nach anderen, nach alternativen Mitteln suchen soll. Beim Holocaust-Beispiel ist völlig klar, da wird der Zweck nicht geteilt. Ja, wie sollte er auch? Deswegen ist die Frage nach der konstruktiven Alternative so absurd in dem Fall. Daraus ziehe ich halt umgekehrt diesen Schluss. Überall, wo das vorab, bevor man sich mit der Sache überhaupt befasst hat, angemahnt wird, bitteschön, wo bleibt das Konstruktive, wird verlangt, dass man sich mit dem kritikablen Sachverhalt in seinem Zweck einverstanden erklärt, bevor man sich mit ihm befasst hat und ihn nur nach alternativen Wegen, diesen Zweck zu organisieren, befragen, kritisieren kann. Das heißt also, mit dem Imperativ der konstruktiven Kritik wird eine Denkvorschrift verlangt, die man sich abgewöhnen sollte. Diese Denkvorschrift soll jedermann verpflichten, bevor er überhaupt irgendeine Beschwerde vorgetragen hat, sich auf den Zweck des Beschwerdegegenstandes von vornherein zu verpflichten. Das kritische Denken, bevor es überhaupt angefangen hat, wird unter der Maßgabe der konstruktiven Kritik von vornherein verpflichtet auf die Zustimmung zu den Zwecken, die die kritisierte Sache ausmachen. Kritik der Zwecke, die hierzulande herrschen, soll also nicht erlaubt sein. Das ist der ganze Witz der konstruktiven Kritik. Nur die Kritik der Mittel, mit denen die Zwecke umgesetzt sind. Sag du mir doch mal, wie du die Arbeitslosigkeit beseitigen willst. Natürlich im Kapitalismus, wo es nicht geht. Sag du mir doch mal, wie die Notengebung gerecht sein soll. Was natürlich nicht geht in einem Schulsystem, was auf Selektion aufbaut. Wo also bei Kritikern diese konstruktive Absicht nicht erkennbar ist, wird und er es auch zurückweist, vielleicht sogar mit Argumenten, wie ich sie gerade vorgetragen habe, ist natürlich die Gegenkritik sofort mit ganz anderen Argumenten und Umgangsweisen bei der Hand. Das werden viele von euch von Ihnen wissen, dann geht es nicht an der geäußerten Sache weiter. Also was hast du denn jetzt auszusetzen, das wäre ja vernünftig. Sondern dann geht es an der Person jenes Kritikers, der sich aus dieser Pflicht selbst entlassen hat, konstruktive Kritik zu üben. Was ist denn das für einer? Was will denn der, der so etwas Unerhörtes von sich gibt? Dann wird die Gesinnung der Person getestet, völlig getrennt vom Gegenstand der Kritik, auf die er sich gerade beziehen will. Wird getestet, ob er noch dazugehört, hier zu diesem Laden oder nicht. Ob das erlaubt oder verboten ist, was er sagt. Der Kritiker wird also einsortiert, ganz getrennt von der Kritik, die er geäußert hat. So einer ist das also. Kommunist oder was weiß ich, von mir aus auch sonst was, Sozialist. Sekte, Außenseiter, dogmatisch. Kennen Sie alles. Das ist der Übergang der Nichtbefassung mit dem ersten Versuch, tatsächlich mal argumentativ der kritikablen Sache beizukommen, Wenn das dem Primat der konstruktiven Kritik widerspricht, ist sofort die Frage nach der Polizeiwidrigkeit des Kritikers. In harmloser, was ist denn das für einer, mit dem rede ich nicht, oder in nicht harmloser Form auf dem Tisch. Die harmlose Form, in der das dann als Kritik an dem Menschen vorgetragen wird, ist der Hinweis, den kennt auch jeder, dem fehlt es an Selbstkritikfähigkeit. Alles Kritisierte, bloß sich selbst stellt er nie in Frage. Ja, warum soll er denn sich in Frage stellen, wenn er doch gerade die Arbeitslosigkeit kritisiert? Dann soll man sich doch mit den Argumenten befassen. Nein, das macht man erst dann, wenn er sagt, ja, ob das richtig ist, was ich mir da ausgesucht habe, weiß ich nicht. Ja, wenn er so gleich dazu sagt, ich weiß nicht, ob es richtig ist, dann muss man sich damit erst recht nicht befassen. Also es ist absurd. Das Anliegen ist für sich schon absurd. Selbstkritikfähigkeit wird eingeklagt, ganz getrennt von der Frage, ob das eigentlich stimmt, was er zur Sache gesagt hat. So wird an der Gesinnung des Kritikers weitergemacht. Übrigens, an der Stelle fällt mir immer ein Gedicht von Wilhelm Busch, das habe ich mit, einer der luzidesten Moralkritiker, das meine ich jetzt ernst und gar nicht ironisch. Müsst euch mal die Gedichte anschauen von ihm. Der hat zum Beispiel zur Selbstkritik Folgendes gesagt. Die Selbstkritik hat viel für sich. Gesetzt den Fall, ich tadle mich, so habe ich erstens den Gewinn, dass ich so hübsch bescheiden bin. Zum Zweiten denken sich die Leute, der Mann ist lauter Redlichkeit. Auch schnapp ich drittens diesen Bissen vorweg den anderen Kritiküssen. Und viertens hoffe ich außerdem auf Widerspruch, der mir genehm. So kommt es denn zuletzt heraus, dass ich ein ganz famoses Haus. Das ist die auf den Punkt gebrachte Moral der Selbstkritik. Resümee. Ich will nochmal im Resümee, ehe ich dann ein paar Schlüsse ziehe zur Auflösung der Merkwürdigkeiten, verweisen auf meinen Einstieg. Es ist wichtig jetzt für das Nachfolgende. Da habe ich gesagt, wo die Erlaubnis zur freien kritischen Meinungsäußerung als Recht eingerichtet und geschützt ist, da gibt es wohl auch so einiges zu kritisieren. Die zahlreichen Beispiele, die ich genannt habe. Ach, jetzt habe ich das Attac-Beispiel vergessen. Pardon, zurück, Attac. Ich habe mal einen Blick auf die Uhr vergessen, ich baue es ein. Konstruktive Kritik. Die Frage von ihm war, aber die falschen Kritiker sind doch selbst nicht konstruktiv. Und da habe ich gesagt, das war die Frage, ne? Da habe ich gesagt, die sind einen Schritt davor. Dass sie einen Schritt davor sind, ist inzwischen das Leitmotiv von Attac. Die gehen seit Jahren und jetzt auch bei den G8-Demonstrationen mit der Parole, eine andere Welt ist möglich, hausieren. Wie kommen sie drauf? Jetzt wird alles umgekehrt gespult. Natürlich sind Attackler, die G8 kritisieren, unzufrieden mit der Welt, wie sie so eingerichtet ist. Wenn man sich deren Aufrufe anschaut, da ist alles zusammengetragen. Gibt es auch gar nichts gegen zu sagen. Armut in der dritten Welt, Migrationsbewegung, Umweltzerstörung, Hartz IV etc. etc. Das meiste ist in Ordnung, vieles auch dabei, wo ich sage, naja, und dass da eine Liste kommt mit den Hedgefonds und den Steuern. Aber will ich jetzt gar nicht drüber reden. Und dann machen Sie die Liste und dann charakterisieren Sie das. Jetzt müssten Sie eigentlich sich auch ernsthaft um das Warum bemühen. Müssten Sie jetzt machen. Und es gibt ja auch dicke Bücher von denen. Wer sich ein bisschen rumtreibt, da weiß das. Diese dicken Bücher sind aber eigentlich nur Phänomenologie, die sich zusammenfassen lässt, immer in den Begründungen, das ist unsozial, unverantwortlich, undemokratisch, unmenschlich. Jetzt sind wir bei dem Un. Ich hab mehrere Materialien hier, wer es nicht glaubt, kann mich auf Zitate nageln. Ich habe diesen die entscheidenden G8-Aufrufe hab ich dabei. Unsozial, das ist der Befund, von dem ich vorhin gesagt habe, das ist natürlich keiner. Sondern es ist nur die Behauptung, das weicht ab davon, wie wir uns die Welt vorstellen. Ja, aber wenn Sie sagen, ich stelle mir eine andere Welt vor, ich kann mir auch 1000 Sachen vorstellen. Ich kann, so wie Kinder ihren Wunschzettel zu Weihnachten schreiben, kann ich auch sagen, ich will das und ich hätte das, ich hätte gerne einen vollen Hörsaal und nachher tragen sich alle in die Liste ein, wo wir gemeinsam eine Kapitalschulung machen. Alles Mögliche. Könnte ich mir auch vorstellen. Das ist so albern, weil das Un in dem Fall sagt, das, was es gibt, sollte es eigentlich nicht geben, aber es gibt es doch. Sie stehen zu allem. Sie stehen zu allem, was es gibt, immer so, dass sie sagen, das dürfte es eigentlich nicht geben. Und machen sich nicht die Mühe zu sagen, warum es das denn bitteschön gibt. Denn nur wenn ich weiß, warum es das gibt, weiß, wo ich ansetzen muss, wenn ich was dagegen tun will. Sonst nicht. Deswegen, jetzt komme ich auf deinen Punkt, ist ihre Konsequenz nachher auch immer, heißt die nachher auch immer, Millionen Kritiker stellen dem G8-Gipfel die Parole entgegen, eine andere Welt ist möglich, und werden den G8-Gipfel mit ihren Alternativen konfrontieren. Das ist nichts anderes als die Fortsetzung dieser Unlogik. Wer sagt, das ist unsozial, kommt im Leben nicht mehr auf die Frage, ja, warum gibt es das denn dann? Sondern kommt nur noch dazu zu sagen, jetzt erfinde ich mal eine soziale Welt. Jetzt erfinde ich mal eine gerechte Welt. Jetzt erfinde ich mal eine nach meinen Maßstäben menschliche Welt. Und wenn diejenigen, die das machen, also die imperialistische Mafia da oben, die Geachtler, das auch nur machen als Versäumnis dessen, was eigentlich gemacht werden müsste, dann muss man schlussendlich in Heiligendamm in Rostock mit Massendemonstrationen bloß sagen, hey Leute, habt ihr das nicht kapiert? Eine andere Welt ist möglich. Wir haben die Alternative. In der schon abenteuerlichen Erwartung, übrigens kann man da auch mal Steine werfen, die dabei auch Steine, die Heftigkeit der Demonstration macht das Argument nicht besser, würde ich da auch mal sagen. In der Erwartung, dass die tatsächlich in irgendeiner Weise ihrer Vorstellung, die machen etwas, was sich eigentlich nicht gehört, das ist verfehlte Politik, den Schluss ziehen und sagen, dann lassen wir es. Und machen die richtige Politik. Übrigens, der Begriff von Attac für verfehlte Politik heißt, die ist nicht legitimiert. Das findet man in all den Geschichten, da heißt immer, das ist diesen nicht legitimiert. Woher haben Sie den Schluss, dass Sie nicht legitimiert sind? Das sind alles Repräsentanten von Staaten, die gewählt worden sind. Also da beißt die Maus erstmal keinen Faden. Aber für Attac sind Sie nicht legitimiert, weil Sie eine Politik machen, die Ihnen nicht gefällt. Anstatt zu fragen, verdammt nochmal, die sind legitimiert, die sind gewählt. Machen eine Politik, von der wir sagen, die gehört sich nicht. Das dürften die eigentlich nicht, aber die können es. Die haben die Macht dazu, die ganze Welt aufzumischen. Dafür stehen die Beispiele, die sie selbst immer bringen. Die ganze Welt können sie mit ihrer Macht überziehen. Ja, woher haben sie denn bitteschön die Macht eigentlich? Wie kommt die eigentlich zustande? Und sich dazu hinzustellen und zu sagen, das dürfen die aber nicht, ist, naja, denkt euch irgendeine ganz, ganz schlimme Injurie aus. Also so hängt es zusammen. So gibt es aus der Feststellung, das ist die Abweichung von dem, was sie eigentlich tun wollen, den Übergang, jetzt sagen wir ihnen mal, was sie eigentlich tun sollten zur Alternative. Das ist die Antwort, ne? Resümee, ganz kurz. Wie lösen sich die drei Merkwürdigkeiten auf? Ich habe schon gesagt, ich wiederhole es eben nochmal. Vom Anfang her, wo die Erlaubnis zur kritischen Meinungsäußerung, zur Wahrnehmung der Freiheit der Kritik als Recht eingerichtet ist und geschützt ist, da gibt es viel zu kritisieren, und dass es viel zu kritisieren gibt und die angeführten kritikablen Umstände sind ja auch nicht gerade geringfügig, da spricht das nicht sehr für diese gesellschaftlichen Verhältnisse. Zugleich soll man aber diese Gesellschaft, dieses System loben, gerade weil sie es zulässt, dass Kritik geäußert werden darf. Wenn sie sich selbst dafür lobt, auch das, diesen Nebengedanken nochmal, wenn sie sich selbst dafür lobt, muss man sagen, hat sie den Gedanken, ich könnte es ja auch verbieten, immer auch im Kopf. Kokettiert sie also selbst, und manchmal gibt es ja diese Übergänge auch, die RAF-Debatte läuft ja gerade, kokettiert sie also selbst dabei, dass es irgendwo Grenzen der erlaubten Meinungsfreiheit, der Kritik gibt, dass sie dann eigentlich genau in jenes Muster zurückfällt, von dem sie sich immer abgrenzt. Die sogenannten nichtdemokratischen Staaten fällt den meisten nicht auf. Also, ob diese Gesellschaft, ob ihrer zugelassenen, erlaubten Kritik dieses Lob verdient, ist ausgesprochen fraglich. Zumal, wenn behauptet wird, ja, wenn wir doch die Politiker, die Regierung mit dem Bundesverfassungsgericht das Recht auf freie Meinung schützen, dann müssen wir doch eigentlich sowieso schon von jeder weiteren tiefgreifenden Kritik ausgenommen werden, weil wir es doch sind, die die Kritik erlauben. Wie sollte diese Freiheit, diese Menschenwürde, dieser Respekt vor dem freien Willen des Menschen denn sonst zur Geltung kommen, wenn wir es nicht schützen? Der nächste Gedanke ist also immer, ja, uns könnt ihr doch schon gleich überhaupt nicht kritisieren. Weil wir sind doch diejenigen, die euch garantieren, dass ihr überhaupt Kritik übt. Weil also Kritik geschützt ist, sollen schlicht alle kritikablen Umstände, wie ich vorhin schon gesagt habe, von geringerer Bedeutung sein, weniger kritikabel sein. Das kennt man, da beschwert sich jemand über irgendetwas, ich glaube, das Muster kommt von Voltaire, beschwert sich jemand über irgendetwas, es gibt einen heftigen Streit, dem Kritiker wird das Maul verboten. Und dann steht ein Mensch auf, wirft sich in die Brust und sagt, ich bin überhaupt nicht deiner Meinung, aber ich würde mein Leben opfern dafür, dass du es sagen kannst. Das ist die letzte Perversion der Nichtbefassung mit Kritik. Da soll der Mensch sagen, ja, wenn es das ist, wenn es darum geht, dieses hohe Lob, da geben Menschen sogar ihr Leben für ihn. Daran gemessen ist meine Kritik doch geradezu kleinlich. Oder um es nochmal an dem Beispiel von vorhin zu bringen, mir geht's beschissen, dass ich das äußern darf, ist klasse. Und wenn ich es geäußert habe, geht's mir schon glatt besser. So soll man denken, ist natürlich nicht der Fall. Es kann also, jetzt ziehe ich die nächsten Schlüsse draus, es kann also nicht verwundern, dass hierzulande jede Kritik, gerade weil sie immer als erlaubte Kritik zugleich mit dem Zusatz versehen wird, sorgsam damit umzugehen, sich von vornherein als Verbeugung vor der Erlaubnis zur Kritik vorzutragen hat. Den Verhältnissen, die Kritik erlauben, werden denn auch, wenn überhaupt, nur Versäumnisse, Verfehlungen, allenfalls Missbrauch vorgeworfen? Das heißt, lauter Abweichungen von den eigentlich hierzulande herrschenden guten Zwecken. durchgesetzte Kritik, hierzulande durchgesetzte Kritik, das darf nicht verwundern, bemüht sich denn auch weniger um Klärung der Ursachen für geschädigtes Interesse, sondern um den Nachweis der Berechtigung der Kritik. Wo sie erlaubt ist, ja, das ist die Logik, da ist sie doch eigentlich überflüssig. Wo sie denn doch getrieben wird, wo sie denn doch geäußert wird, muss sie doch erst ihre Berechtigung nachweisen, ihr dennoch begründen. Das ist die ganze Logik von Unalz und Miss. Das macht das Legitimatorische und Devote der Kritik aus und erklärt zugleich die Selbstverpflichtung der Kritiker auf die konstruktive Kritik, die sich selbst darauf verpflichtet, vor jeder Prüfung der kritisierten Sache sich nur dem Zweck zu verschreiben, die existierenden Verhältnisse zu verbessern, ohne zu begriffen zu haben, ob eigentlich dadurch der inkriminierte Sachverhalt, der immer der Ausgangspunkt der Unzufriedenheit, eigentlich weg ist. Kritik stellt deswegen immer Alternativen vor, die die Herrschaft nicht kritisieren, sondern auf Tauglichkeit im Einsatz ihrer Mittel prüfen sollen. Das war das Attac-Beispiel. Immer bleibt die kritisierte Sache theoretisch ungeprüft und deswegen die Kritik praktisch folgenlos. Es wird ja denjenigen, die kritisiert werden, die Alternative zur geflissentlichen Beachtung und Berücksichtigung vorgelegt. Bleibt folgenlos die Alternative, die Kritik, die sich als Alternative vorträgt, es sei denn, sie passt mal zur Politik der Kritisierten. Bestimmte Abteilungen der NGOs, die aus Attac-Umfeld heraus sich entwickelt haben im Umgang mit Schulden und so weiter, sind aufgenommen worden, Schulden der Dritten Welt, weil sie passen. Das will ich nicht darüber reden. Das heißt, diesen Staaten, die dann teilweise entschuldet worden sind, nicht gut bekommt, verrät der Augenschein. Damit erweist sich schlussendlich diese durchgesetzte, erlaubte, falsche, folgenlose Kritik als Produktivkraft. Als Produktivkraft für die Herrschaftsform der Demokratie. Die Erlaubnis zur Äußerung von Unzufriedenheit mit der Politik führt nämlich nur zu Formen der Beschwerde, die die Kritisierten ermächtigen, im Prinzip mit ihrem Tun fortzufahren und weiterhin damit Anlässe zur weiteren Kritik zu produzieren. Fortfahren tun sie mit ihrer Politik zwar ohnehin, unabhängig davon, wie sehr hier kritisiert wird in der genannten falschen Form, weil sie es eben sind, die die Macht haben, übrigens verliehen vom kritischen Volk. Aber sie üben die Macht dann aus, und das ist der Witz der Produktivkraft, mit kritischer Zustimmung, mit affirmativer Kritik, unter affirmativer Kritik des Volkes, und unter affirmativer Kritik des Volkes regiert es sich leichter, als wenn die immer nicht affirmativ rumstänkern, Generalstreiks veranstalten und sonst was. Es regiert sich eben leichter, wenn Leute mitmachen mit der Einbildung, und das ist die Einbildung des bürgerlichen Demokraten, des Demokraten, mit der Einbildung, sie seien keine Knechte, weil sie doch jederzeit alles kritisieren dürfen. Wenn sie bei sich die Einbildung der Freiheit ausbilden, nichts als Knecht akzeptieren zu müssen, sondern zu allem nur nach der genannten kritischen Weise der Überprüfung akzeptieren müssen. Der kritische Gehorsam des demokratischen Bürgers ist also so etwas wie das geistig-moralische Schmiermittel der Aufrechterhaltung und Benutzung der politischen und ökonomischen Gegensätze dieser Gesellschaft des Kapitalismus. Das war's. Den Vergleich mit den Staaten, in denen diese Kritik nicht erlaubt ist, den muss ich jetzt nicht mehr machen.
nicht mehr gibt. Und ich bin sehr zufrieden, hier in einem freien Berlin leben zu dürfen.
Kann man dieses Bekenntnis auch noch mal als Urteil machen? Sonst halte ich die Kenntnis dagegen. Bei der Abteilung, ich finde, ich finde.
Ja, habe ich in der Therapie so gelernt. Also die Therapie, Psychotherapeuten meinen, dass es nicht so verletzend wäre, dass der andere dann eher die Möglichkeit hätte, eben sein Gefühl zu sagen, dass es auch ein konstruktives Gespräch werden könnte.
Ja, aber schauen Sie, wenn ein bisschen an dem dran ist, was ich am Anfang gesagt habe, über diese unsinnige Form, Rohform der Kritik, dann wäre damit diese Auffassung der Psychologen oder
ja, aber ich bin dankbar, dass es die DDR nicht mehr gibt.
Kann
ich nur so sagen.
Hören Sie, nochmal. Aus der Rohform des positiven Bekenntnisses gehen wir eine Kritik an der alten DDR zugrunde. Wird erst ein Argument, wenn Sie ein bisschen was dazu gesagt haben, ein bisschen was über das Warum gesagt haben. Das war meine ganze Rede, anderthalb Stunden. In jedem zweiten Satz ist, Leute, das Warum ist es entscheidend. Das ist die erste, meine erste Auffassung, entschuldigen Sie, dass ich das mal sage, die erste Auffassung ist wiederum die vollständige Abstraktion von dieser durch, von diesem roten Faden.
Vielleicht können Sie mir helfen in der Formulierung. Wie kann ich es denn nun als Argument formulieren?
Das ist die Argument, bei der Formulierung kann ich Ihnen gerne helfen, aber dann muss ich ein Argument erst mal hören.
Ja, das Argument ist, ich fand den Sozialismus scheiße, weil ich war eingesperrt in West-Berlin und ich bin sehr dankbar, dass ich frei meine Meinung äußern kann, hier in diesem Saal, als Arbeiterkind.
Also jetzt haben wir zwei Argumente gegen mich. Über die können wir jetzt reden. Erstens, Sie waren eingesperrt und zweitens, Sie konnten Ihre Meinung nicht frei sagen.
Ich bin West-Berlinerin.
Oder
bitte? Sie waren in West-Berlin eingesperrt durch die Mauer.
So. Ja, so war es.
Ja,
so war
es. Ich konnte quasi reisen, wo Sie wollten.
Das stimmt nicht.
Ich habe so erlebt. Nein, Maschinengewehre haben sich auf uns gerichtet. Die Fahrt zu meinen Großeltern hat 8 Stunden gedauert. Und jetzt brauche ich 3 Stunden.
Bitte? Wenn Sie nach Tirol fahren, das dauert auch 8 Stunden.
Habe ich nicht das Geld für, aber es macht nichts. Ich bin trotzdem glücklich und zufrieden.
Schauen Sie mal, das ist die Grundlage der berühmten Reisefahrten. Ganz ein bisschen weiter. Also erstens halte ich den Test. Ich habe es vorhin nicht verstanden. Als Westberlinerin waren wir nicht eingesperrt. Die ganze Kategorie, Berlin ist eine Insel und wir sind eingesperrt von den bösen Kommunisten, obwohl die Flieger hin und her
die konnte ich mir nicht leisten, als Arbeiterkind.
Da bin ich gleich drüber, wenn wir das nicht leisten. Das ist auch was Lustiges. Diese ganze Kategorie der Insel, das muss Ihnen doch klar sein, ist nichts anderes als ein den Bürgern weißgemachtes Urteil, wir müssen aus der Insel ein Festland machen. Wissen Sie, was die einfachste Möglichkeit gewesen wäre, das Inseldasein zu beseitigen? Das West-Berlin sagt, oh, wir haben mal einen Teil von Berlin, einen Teil von Berlin, schließen wir uns Ost-Berlin an. Schon für die Insel beseitigt gewesen. Ganz einfach.
Sind Sie denn, haben mich in Berlin?
Machen Sie uns das Argument klar. Hm?
Ja.
Schön. Also, das Inselargument weiß, ist nichts anderes als die Kampfansage des westlichen Kapitalismus an den Osten. Nichts anderes als eine Kampfansage, die auch militärisch ausgerüstet war. Da ging es nicht um Ihre Reise.
Wieso ist denn die DDR zusammengebrochen? Ich bin nun Politikstudentin und
schreibe jetzt
eine Hausarbeit über die Finanzierung der deutschen Einheit. Und ich kann nur sagen, ich bin dankbar, dass wir das Geld aufbringen können, damit wir ein Volk eben wieder sein können. Ich bin sehr dankbar dafür, dass dieses Geld da war.
Das ist Deutschland, ich glaube, dass das Geld dafür da war. Aber jetzt muss ich mal.
Eigentlich muss ich zu meinen Kindern.
Das muss ich nur zwei Sachen sagen. Ja, das ist übrigens, das läuft mir sofort ein. Viel mehr, als ich vorher gesagt habe.
Ja, eben. Die Realität.
Da wollen wir noch mal reden. Ja. Schauen Sie, erstens, aufpassen. Sie haben die Tour des Diskurses, wie ich so schön heiße, so verinnerlicht, dass es mit Ihnen schwierig ist, überhaupt über einen Punkt zu reden. Kaum versuche ich aber, in einem zu bleiben, eingesperrt, sind Sie bei, kann ich mir nicht leisten. Kaum versuche ich ein bisschen mehr zu sagen, sagen Sie, aber ist doch zusammengebrochen und überhaupt mit dem Geld. Lassen Sie uns doch mal, wäre das Angebot, wenn Sie Zeit hätten, eins nach dem anderen durchgehen. Dann wäre die Frage, dann hätten wir eine sachliche Auseinandersetzung um einen Gegenstand der Kritik, für den Sie dann Argumente gebracht hätten. Am Anfang haben Sie keine gebracht. Dann haben Sie drei Argumente gebracht. Und da müssen wir drüber streiten. Dann ist es korrekt. Dann kann man nachher sagen, so sind wir uns einig in den Urteilen über DDR, Insel und so weiter oder nicht.
Ja, aber die Kinder haben wirklich Hunger, ich muss wirklich Abendbrot machen. Ja. Vielen Dank.
Wo ist wieder so ein Schluss? Nee, das ist
die
Sonntagfehler. Ich will trotzdem noch mal zwei Sachen dazu sagen, wo wir dann mit dem Referendum machen. Was mit dem Eingesperrten. Dass die Berliner am meisten drauf einfallen, das kann ich ja verstehen, aber vernünftig ist es nicht. Diese Insel-Sache ist eine Kampfansage der gesamten NATO an den Ostblock gewesen. Und das ist doch, den Scherz, den ich eben gemacht habe, der ist doch eindeutig. Wenn Sie keine Insel wollen, sollen Sie doch die Berliner einfallen. Dann hätten Sie keine Insel. Nein, umgekehrt.
Und dann bitte? Ziehen woanders hin.
Ja, natürlich. Das weiß man ja, das Kapital ist abgezogen. Die hatten keine Probleme, die Insel zu verlassen. Das war überhaupt kein Problem. Dass die Dame sich das Reisen nicht leisten kann, das ist auch lustig. Sie findet die Befreiung vom DDR-System wunderbar, obwohl das Argument, was sie als zweites gebracht hat, eine vernichtende Kritik an der westlichen Ökonomie, die alle DDR-Unterkörper eingetauscht haben. Ich kann mir nicht mehr das Reisen leisten. 8 Stunden zur Oma, nach Tirol kann ich gleich überhaupt nicht. Das ist gleich ein Urteil. Das ist übrigens wunderbar. Das ist die Reisefreiheit, die alle DDR-Bürger jetzt haben. Sie dürfen, aber auch sie können, ist die ganz andere Frage. So, Punkt. Nächste Frage.
Im letzten Jahr wurde in meinem Betrieb eine Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit um 1/2 Stunde vorgenommen. Als ich mit Kolleginnen darüber diskutiert habe, hat die eine Kollegin gesagt, es wäre doch auch in unserem Interesse, also wohlgemerkt, es gab nicht mehr Geld dafür. Die Kollegin meinte, es wäre doch auch in unserem Interesse, dass es dem Betrieb danach besser gehen würde. Ich wusste wirklich nicht, was ich darauf sagen sollte. Ich weiß es bis heute nicht.
Fällt jemand was ein? Das finde ich gut, solche Sachen mal durchzuspielen. Das finde ich in Ordnung.
Es stimmt ja immer im Negativen. Wenn es dem eigenen Betrieb schlecht geht, dann ist sicher, dass all die, die in diesem Betrieb arbeiten, natürlich dafür ein Reingeburt bekommen. Insofern stimmt es immer, wenn man liest, dass die eigene Firma schlechte Bilanzzahlen hat, dann weiß man, oh Gott, jetzt ist hier eine Rationalisierungswelle angesagt. Es heißt ja aber gar nicht andersrum, dass wenn die Bilanzpressekonferenz ergeben hat, boah, ey, 12% mehr als im letzten Jahr, dass man als derjenige, der dazu beigetragen hat, dass die solche hohen Gewinne hatten, was davon hätte. Denn warum haben die diese tollen Entwicklungen hinter sich oder schlimmer noch vor sich? Weil sie das ja auf Kosten und gegen die Interessen derer, die von ihrem Lohn leben müssen, denen abzwacken.
Ernst genommen heißt das mal. Wenn man noch weiter zurücksteckt mit seinem Geld oder noch mehr Arbeit, die man hingeht, dass es dann der Firma dann besser gehen würde. Was hat man denn davon? Dass es der Firma besser geht, man steht immer zu schlechter da. Man kann sein Lebensunterhalt überhaupt nicht mehr bestreiten, womöglich. In der Firma geht es wunderbar. Was ist denn das für ein merkwürdiger Gegensatz, ja, den man da befördert?
Ja. Es ist ein, ich würde die Kollegin mal auf folgende Logik aufpassen. Also es nimmt die Argumente von euch auf. Der Ausgangspunkt ist ein, und zwar sicherlich nicht der erste Verzicht, der den Arbeitern zugemutet wird. Eine heißt, wenn wir verzichten, das ist der nächste Schritt, dann geht es dem Betrieb besser. Da würde ich erst mal sagen, voilà. Ja, das leuchtet mir sofort an. Wenn es mir schlechter geht, geht es dem Betrieb besser. Jetzt sind wir aber nicht fertig. Jetzt kommt der dritte Schritt. Der dritte Schritt heißt, ja, halt, stopp. Wenn es dem Betrieb besser geht, dann geht es, dritter Schritt, uns auch besser. So. Und da muss man aufpassen. Da muss man dieses Wörtchen besser. Es ist ja auch eigentlich eine umfassende moralische, und zwar eine leere moralische Kategorie überprüfen. Was heißt eigentlich besser gehen für den Betrieb? Und was heißt besser gehen für uns? Ist das eigentlich dasselbe? In dem Wörtchen besser wird es gleich gemacht. Dann wird einfach mal die Frage gestellt. Besser gehen für den Betrieb heißt immer schwarze Zahlen, und zwar mehr als die Konkurrenz, billiger auf dem Weltmarkt anbieten, ich weiß nicht, was das für ein Betrieb ist, um die Kaufkraft einzusacken, die man den anderen da wegnimmt. Dann geht es ihnen gut. Das ist eine richtige Rentabilitätsrechnung dieser Betriebe. Was heißt eigentlich besser gehen für die Leute? Mal ganz schlicht und mal ganz bescheiden anfangen. Vielleicht ein bisschen weniger arbeiten und ein bisschen weniger hart arbeiten und ein bisschen mehr Geld. Und eine gesicherte Arbeitsstelle mit diesen drei Kategorien. Jetzt haben wir aber rausgekriegt, dass ausgerechnet das, was das Bessergehen für den Betrieb darstellt, das Schlechtergehen für die Leute einschließt. Wie kommen wir denn bitte schön auf die Idee, im dritten Schritt sich ausgerechnet vom Bessergehen des Betriebes das gleiche Gegenteil zu versprechen, das Bessergehen von sich selber? Jetzt kommt, jetzt kann man sagen, warum wir da reinkommen. Das weiß man aber. Gesetzt dem Fall, dem Betrieb geht es besser. Dann schreibt er schwarze Zahlen. Erstmal ist bei euch nichts anderes geblieben als eine relative Lohnsenkung. Was sagt der Unternehmer jetzt? Und zwar durchaus korrekt eingebunden in jenen Sachzwang der Konkurrenz, für den er sich als kapitalistischer Unternehmer entschieden hat. Liebe Leute, ihr wollt doch, dass es so bleibt, dass dem Betrieb weiterhin gut geht. Deswegen muss ich jetzt rationalisieren. Und das heißt, 20 Leute, natürlich nicht betriebsbedingt, müssen frühzeitig raus mit weniger Geld oder mit Abfindung oder sonst was. Oder er sagt, Mist, hat nicht geklappt. Die Lohnsenkung, die relative Lohnsenkung war zu niedrig, denn die Konkurrenz war besser dran. Also müssen wir noch mehr Lohn senken. Und so weiter. Also, die beiden Fehler, die gemacht werden in dieser Argumentation, sind erstens mit dem schlichten moralischen Begriff besser, den schlichten Gegensatz zu dem, zwischen dem zu leugnen, was besser für euch und was besser für die anderen ist. Obwohl der Ausgangspunkt im Bereich, der Ausgangspunkt festhält, dass das, was besser für den Betrieb ist, immer das Schlechte für die Leute ist. So würde ich anfangen. Das reine Mannen, da muss man noch ein bisschen Kapital studiert haben und so weiter. Weil das ist nicht, dass man das nicht soll. So würde ich das jetzt mal machen. Da werden Sie sicherlich mit den Erfahrungen aus den letzten Jahren noch weitere Beispiele haben. Das ist doch nicht das erste Mal gewesen.
Außerdem ist der Ausgangspunkt ja auch schon merkwürdig. Da behauptet jemand, oder der Betrieb in dem Fall, dass es sinnvoll wäre, wenn die Leute weniger arbeiten, damit es der Betrieb besser geht. Woher weiß man denn, dass es dem Betrieb schlecht geht? Das ist ja auch wieder eine Aussage, die von dem Unternehmer kommt oder von dem immer. Kann er sich zu jeder Zeit erfinden, wenn die Zeit gerade günstig ist, weil das erzählt.
Da würde ich mal aufpassen. Ich würde mich als Arbeiter nicht auf eine Debatte mit dem Unternehmer einlassen, ob es ihm jetzt gut oder schlecht geht.
Ja, eben, das meine ich ja.
Ach so, okay. Also du meinst, das ist damit akzeptiert. Da würde ich mich nicht drauf einlassen. Dem geht es immer nicht gut genug. Das ist die Logik.
Das hängt doch auch damit zusammen, dass man sich selber in diese Unkostenrechnung einbringt. Da haben wir doch schon in die Verrücktheit reingebissen.
Ja.
Wenn
Gibt es hier keine Attacker oder Anti-Gewaltkämpfer, die sauer sind über das, was ich gerade gesagt habe? Übrigens, ich habe vorhin gekriegt, es gibt irgendwann demnächst hier vom Sozialreferat eine G8-Veranstaltung. Müssen diejenigen mal. Also, steht das
nee, vom Sozialreferat, die ist am 31. Mai. Die steht da noch nicht drauf.
Vom 31. Mai?
Ja.
Und was ist das für ein? Ach, vom Regenstand. Ja, so wird es aus. Ich meine, das ist, ich halte wirklich Attack für den Inbegriff jenes Fortschritts, den die Linke in der falschen Kritik gemacht hat. Die haben nicht nur eine frühere verpasst, die haben eine falsche Systemkritik. Die haben sich jetzt davon gänzlich verabschiedet. Man möchte am liebsten bei den Geachteten auf dem Schoß sitzen und sagen, mach's doch lieber so.
Hier immer eine Frage zu dem, was du nicht ausgeführt hast. Du hast am Schluss gesagt, also du wolltest nochmal, oder hättest also geplant, über Staaten zu reden, die dieses Kritikmodell, was letztlich also wirklich idealistisch und konstruktivistisch ist, die das nicht zulassen. Und das ist ja nun mal so, dass diese Kritikakzeptanz, die in diesen Gesellschaften, die in den europäischen Gesellschaften vorherrscht, dass die also auch auf eine gewisse Tradition zurückblickt, die ja also mit der Aufklärung auch zu tun hat. Du hast das ja mal ganz kurz erwähnt, da mit Voltaire. Und du könntest ja auch sagen, dein ganzes Modell beruht eigentlich auf einer Kritik des Kritikbegriffs von Kant, was ja immer also konstruktiv konzipiert worden ist. Ne? So, man hat aber, wenn man das jetzt mal als Gesellschaftsmodell sieht, ne, dann ist dieses Aufklärungsmodell der bürgerlichen Gesellschaft eine Alternative zur vorbürgerlichen Gesellschaft. Sagen wir mal ganz klar zur mittelalterlichen Gesellschaft, wo dieser moderne oder bürgerliche Kritikbegriff überhaupt nicht vorhanden gewesen ist. Ganz im Gegenteil, und da komme ich nochmal kurz auf den Begriff der Gerechtigkeit zurück, in allen vorbürgerlichen Gesellschaften wird halt ein substanzieller Gerechtigkeitsbegriff verwendet, der also im Zusammenhang auch mit dem Rechtsbegriff steht. Ne? Recht und Gerechtigkeit ist ja auch semantisch sehr ähnlich. Okay, jetzt diese andere Geschichte, dieses bürgerliche Gesellschaftsverständnis, was auf den Idealismus hinausgeht, der niemals real oder, sagen wir mal, der niemals wirklich werden soll, sondern immer nur als ein kritischer Anspruch, als so eine Anspruchshaltung präsentiert wird. Den kann man natürlich also hier konstatieren und den gibt es praktisch in der übrigen Welt überhaupt nicht. Deswegen werden hier natürlich Kritikformen generell akzeptiert, die nicht real werden dürfen, das ist schon klar, weil das ja eine Gesellschaftsveränderung zur Folge hat. Aber wie wird das in anderen Gesellschaften in der Welt geregelt? Ich meine, guckt ja nur mal irgendeine andere Welt, einen anderen Staat an, der dieses Kritikmodell nicht akzeptiert. Da darf man nämlich nicht einfach Meinungen als solche vortragen, sondern wenn man da halt etwas ändern wird, dann wird man gleich mit der Ermordung oder so konfrontiert. Also dann nehmen wir mal an, ihr kennt das Beispiel beispielsweise in Mexiko, ja? Da wurden diese Leute in Oaxaca, die haben da protestiert gegen den Staat, gegen die Korruption und alles. Ne? Und wie wurde dieser Konflikt letztlich erledigt? Nicht durch Diskussion oder so, wie das hier hätte zustande, wie das hier zustande gekommen wäre, sondern durch eine Attacke, eine Militärattacke. Da wurden dann 30 Leute getötet und dann war die Sache erledigt. Deswegen möchte ich mal nochmal einen kurzen Kommentar hören zu all den Gesellschaften, und das sind ja die, also 80% in der Welt, ne, die dieses bürgerliche Modell nicht akzeptieren.
Immer noch. Überschrift gerade so gewählt hast, dass wir uns da verständigen können. Du hast gesagt, da in Mexiko wird die Kritik nicht so erledigt, sondern wird gleich geschossen. Wenn wir uns das nochmal verständigen, ja, es gibt auf der Welt sehr viele verschiedene Arten, Kritik zu erledigen, Kritik mundtot zu machen, dann reden wir über etwas, was wir beide, glaube ich, nicht wollen. Kritik mundtot machen, Kritik erledigen. Sondern wir wollen ja, dass Kritik vernünftig geübt wird, dass Kritik als Argument vorgetragen wird, dass man das Argument hört, möglichst, wenn es richtig ist und so weiter. Also wohlgemerkt, über die Sache kann man reden. Aber dann reden wir über unterschiedliche Touren, wie Kritik ausgeschaltet wird, wie Kritik mundtot gemacht wird, wie Kritik erledigt wird. Ja, da gibt es im Prinzip drei verschiedene Formen. Und weil der Oberbegriff, weil die ganze Sache mir nicht gefällt, Kritik erledigt, lehne ich es ab, dazwischen noch auszuwählen. Bestimmt kann ich es. Aber die Tour, wenn dieses Argument normalerweise eingeführt wird, ich will es hier oder hier nicht unterstellen, immer noch besser als, ist eigentlich ausgeschaltet, wenn man sich geeinigt hat, ja, das sind Touren für das Gleiche, mit unterschiedlichen Konsequenzen für Kritik und Kritiker. Ich systematisiere mal die drei klassischen Formen, die man Kritik erledigt, Kritik ausschaltet, Kritik mundtot macht. Die erste ist, man macht den Kritiker mundtot. Ja, klar. Das ist eine faschistische, aber auch eine postfaschistische, diktatorische Form. Da wird der Kritiker mundtot gemacht. Das Argument, das dafür in diesem politischen System gilt, heißt, dieser Mensch ist unverbesserlich. Bei dem ist diese systemwidrige Kritik als solche, ist ja sofort charakterisiert. Steckt in seiner Natur, also muss man an seiner Natur was machen, ihn entweder wegsperren oder gleich umbringen. Also Kritik erledigen, indem man Kritiker erledigt. Erste Variante. Alle faschistischen und postfaschistischen Systeme. DDR. Auch eine Variante. Kritik, die nicht von vornherein vom ZK als konstruktive Kritik akzeptiert wird oder auch erledigt. Das sage ich jetzt extra deswegen so, weil das Prinzip der konstruktiven Kritik in der DDR in einer Weise durchgesetzt worden ist. Von unten, von untersten Einheiten, Wohneinheiten, Betriebseinheiten bis nach oben. Ein Verbesserungsvorschlagswesen, das das ganze Land durchzogen hat. Ist in der DDR natürlich ein bisschen was anderes als hier. Oder war in der DDR ein bisschen was anderes. Dass mir das auch nicht gefällt, sage ich am Rande. Kommt gleich auf das Erledigen, was dabei ist. Also konstruktive Kritik. Ein riesiges Verbesserungswesen. War da angesagt und organisiert. Und es ist ein bisschen was anderes als hier. Weil der Gegensatz, der hier ökonomisch die Gesellschaft charakterisiert, die DDR so nicht charakterisiert. Da waren Verbesserungen tatsächlich welche, die dann auch Konsequenzen hatten. Dass die Verbesserungen immer eine solche Ökonomie betrafen, die eine Ökonomie betraf, die einen grausen lässt, das ist eine falsche Form, Praxis umgesetzte falsche Form der Kritik des Kapitalismus, eine andere Geschichte. Aber Kritik erledigen in der DDR hieß nicht Kritiker ausschalten, sondern jede Kritik mit dem Verdacht überziehen, dass es eigentlich eine Systemkritik ist. Das ist das entscheidende Prinzip der DDR gewesen. Diese durchgesetzte Verdachtshaltung, jede Kritik, die sich nicht ins Verbesserungswesen integrieren lässt, mit dem Verdacht, man ist Agent des Feindes, zu überziehen. Und wenn das jetzt noch beschlossen war, ja, dann wurden die Leute auch weggesperrt. Da ist ein Agent des Feindes unterwegs, kann man erklären. Erklären heißt nicht entschuldigen. Genauso wie ich eben beim Faschismus nicht entschuldigt habe, dass die gesagt haben, diese Leute Kritik steckt denen entgegen oder mit der Wasser oder sonst was, weil nur erklärt habe ich hier, wie die auf die Verdachtshaltung gekommen sind, wie der Erdmann und der ganze Aussicht. Sie waren in der Tat angegriffen, rundum umzingelt von einer hochgerüsteten westlichen Maschinerie, die ihnen den Chaos machen wollte. Das haben sie sich übersetzt, also ist jede Kritik irgendwie gleich vom Feind. Das war die zweite. Erstens Kritiker ausschalten, zweitens jede Kritik im Verdacht beziehen oder dieses Verbesserungswesen. Die dritte Abteilung habe ich gerade charakterisiert. Kritik zulassen, und sie von vornherein mit der Aufgabe zu betreuen, sie hat sich als Kritik zu rechtfertigen, weil das System, was Kritik erlaubt, eigentlich nicht kritikabel ist. Und so wird hier Kritik erledigt. Dreimal mehr. Dass die mit dem Urregen hässlich ist, das muss ich ja nicht dazu sagen. Aber deswegen tue ich den Teufel und sage, ich entscheide mich für die hiesige Form der Erledigung von Kritik. Nee, ich will für keine Form der Erledigung von Kritik entscheiden. Irgendwie stehe ich ja auch dafür. Ich will mich für die Zulassung und Bekämpfung falscher Kritik entscheiden. Das als Antwort auf drei Fragen. Jetzt warte ich auf die Frage. Jetzt muss an der Stelle nur eine Frage. Logischerweise müsste jetzt eine Frage kommen. Wisst ihr, welche ich meine, die jetzt eigentlich kommen müsste?
Alternativen.
Bitte?
Die Alternativen.
Entweder die oder?
Ja, das ist Ihre Meinung.
Nein, nicht Ihre Meinung, sondern ein
Verbesserungsvorschlag.
Komm. Ja, das wäre die Frage mit der Alternative. Oder? Woran wir nicht gedacht haben, was man sich sonst normalerweise erleben ist. Ja, aber Sie können doch nicht Ihre Kritik äußern. Sind Sie mit Ihrer Kritik nicht das Gegenbeispiel zu Ihren Behauptungen, die Sie jetzt anderthalb Stunden oder noch mehr, zwei Stunden erzählt haben? Auch wenn das nicht gekommen ist, erlauben Sie mir dazu noch einen Satz zu sagen. Weil es vielleicht doch nicht mal oder andere Kopf ist. Die Kritik der falschen Kritik, die ich hier vorgetragen habe, habe ich nicht hierzulande gelernt, weder in der Schule gelernt, noch in der Universität gelernt, da habe ich immer das Gegenteil. Da habe ich das gelernt, was wir kritisiert haben. Zu dieser Kritik habe ich mich vorgearbeitet mit Freunden. Als Kritiker, gerade hierzulande, für unzureichend, für praktisch folgenlos erachtet. Und weil das so ist, muss ich zum Beispiel der Einrichtung der Meinungsfreiheit nicht dankbar sein. Oder der Dolmetschung, der dankbar zu sein. Ich habe mich sozusagen aus den geistigen Fesseln der Imperativen der Meinungsfreiheit erst befreien müssen, um zu dieser Kritik zu kommen. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, als solcher bin ich ein geduldeter Parasit der Art und Weise, wie hierzulande Kritik durch die Zulassung ausgestattet wird. Nochmal, ich bin ein geduldeter Parasit der Art und Weise, wie hier Kritik durch Zulassung ausgestattet wird. Geduldeter Parasit heißt übrigens, das merke ich. Das merke ich in tausend Sachen. Das merke ich erstens an dem Publikum hier. Wenn ein, auf dem Beispiel das ist. Das merke ich daran, dass zum Beispiel zu dieser Sorte zugelassener Kritik, die eine Form der Ausschaltung darstellt, eine Form der Erledigung darstellt. Noch eine Abteilung gehört, die ich hier noch gar nicht erwähnt habe. Um eine Kritik unter das Volk zu bringen, an den Mann zu bringen, sie zu veröffentlichen, braucht es halt einen Buchverlag oder Ähnliches. Ein Buchverlag kann Bücher nur rausbringen, wenn er auf dem Markt besteht. Auf dem Markt bestehen, können die Verlage nur, wenn die Verkaufszahlen stimmen. Und die Verkaufszahlen nehmen Maß an den verkauften Büchern, also am Geschmack des erzogenen Publikums. Ich habe es also zu tun mit einer Schranke meiner Arbeit, die heißt, der Markt der Bücher reflektiert positiv auf jede falsche Sorte von Kritik, die ich hier gerade kritisiere, weswegen meine Kritik ein Randdasein im Kleinverlag mit immer schrumpfenden Auflagen führt. Da ist der Markt, der ein Publikums, ein Geschmack, den Geschmack des Erzogenen, des geschulten Publikums, des an diese Imperative wie Alternative, konstruktive Kritik und so weiter geschulten Publikums bedient und für sowas kein Geld ausgibt, eine weitere Form der Erledigung von Kritik. Naja, und ich weiß nicht, wer meine Homepage mal ein bisschen studiert hat, da kann man auch nachlesen, dass in jeder Uni auch nicht so. Das sage ich nun deswegen als Widerlegung dieses Urteils, was mir ständig in solchen Sachen entgegentritt. Ja, du bist doch der beste Beweis dafür, dass die erlaubte Meinungsfreiheit das Beste ist, was man sich denken kann, weil du benutzt es doch. Nein, ich benutze es nicht. Ich kritisiere es. Wenn ich es benutzen würde, würde ich das Gegenteil von dem erzählen, was ich gerade erzähle. Alternative habe ich ja gesagt. Die Alternative, die richtige Kritik geht. Ich weiß nicht, ob das nochmal ein paar Punkte sagen soll. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, der Ausgangspunkt jeder falschen und richtigen Kritik ist immer diese Feststellung Differenz. Interesse und Gegenstand, der dazu nicht passt. Wenn ich jetzt mal die Fälle ausschalte, in denen das Interesse kritikabel ist, also das war vorhin das Beispiel mit dem Urlaub in der Regenzeit, da stelle ich mal das Interesse in Raum. Dann heißt richtige Kritik, sich um die Gründe für die Abweichung der Lebensumstände vom Interesse zu kümmern. Und dabei gilt es, sich Kenntnis über die Sache, mit der man es zu tun hat. Der Betrieb, die Schule, das Krankenhaus, die Marktwirtschaft etc. Der mit dem Weltmarkt zu verschaffen. Ohne das geht das nicht. Da muss man sich dann schon auskennen. Und das Auskennen ist deshalb so wichtig, weil diese Warum-Frage vor allen Dingen klären muss, inwieweit diese Abweichung, mein Interesse geht hier nicht auf, wird hier nicht bedient. Das meine ich jetzt ernst. Inwieweit diese Abweichung eine Notwendigkeit dieser Gesellschaft ist oder nicht. Es gibt in der Tat Fälle, wo ein Interesse nicht bedient wird, weil diejenigen Einrichtungen, in denen ich es geltend machen will, nicht funktionieren. Das Leben des kleinen Kevin Bremen würde ich nicht so ohne weiteres zurückführen auf einen Systemfehler. Da würde ich sagen, in der Tat, da hat eine Behörde fürchterlich viel Unfug getrieben. Fehler, es gehört nicht zum System, kleine Kinder von Drogenabhängigen in Kühlschränken verrecken zu lassen. Nein, das ist nicht. Also das ist die entscheidende Frage. Und es ist deswegen, also ob das tatsächlich notwendig ist, ob es dazugehört, wie zum Beispiel die Arbeitslosigkeit, wie zum Beispiel die Schwierigkeiten mit dem Lohn zurechtzukommen, wie zum Beispiel die Zerstörung von Umwelt, das halte ich alles für notwendige Beschädigungen des Interesses, ohne es weiter zu erklären. Oder ob es die Sachen sind, die sich in der Tat in diesem System realisieren lassen. Wenn ich sage, verdammt nochmal, es müsste doch wenigstens möglich sein, dass die Obdachlosen eine warme Mahlzeit am Tag kriegen. Wenn ich sage, das lässt sich hier regulieren. Da lässt sich genug an Caritas und Moral mobilisieren, um diese Sorte Armut wenigstens am Leben zu erhalten. Aber wenn ich sage, ich will gar nicht erst, dass die arm werden, dann habe ich ein ganz anderes Problem. Diese Frage lässt sich nur durch Ermittlung der Sache, was ist da eigentlich los, Herr Grün? Und das ist deswegen so wichtig, weil von der Antwort auf diese Frage nichts anderes abhängt als, was müssen wir jetzt tun? Was müssen wir jetzt tun? Müssen wir einer Behörde mitschreiben? Müssen wir eine Unterschriftenliste machen? Müssen wir Alternativen uns ausdenken? Oder ist ein bisschen mehr. Also von der Beantwortung dieser Frage hängt nichts anderes ab als was tun. Deswegen soll man auf dieses Gequatsche, ihr quatscht nur, tut nichts, nicht immer einsteigen. Es ist ein Unfug, alle diejenigen, die so daherkommen. Ich habe jetzt in Bremen schon wieder zwei Debatten mit Attacken angehabt oder aus dem Umfeld. Die gleich nach 10 Minuten, als ich was erzählen wollte, du quatschst ja nur so, tust nicht. Das ist Unfug. Deren Tun ist auch die Konsequenz einer Theorie, aber der falschen. Nämlich genau jener Theorie, die ich vorhin in kurzen Zügen dargestellt habe. All das, was in der Welt passiert, ist das Produkt von Undemokratie, unsozial, Ungerechtigkeit. Eine falsche Theorie. Und daraus folgt eben die gesagt habe, Alternativen. Ich habe eine andere. Ich möchte jetzt darüber streiten. Und die beenden den Streit. Also deswegen ist das so vorher wichtig. Sonst kann man das jeden Hinweis auf Praxis vergessen. Das ist eine Selbstbefriedigung. Und mein Gewissen befriedigt. Sonst nichts. Wenn ich später meinen Kindern sagen kann, ich arbeite dabei. Ja, jetzt noch irgendwas. Noch irgendwas. Ich habe hier übrigens meinen